Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute machen wir einen Ausflug nach Frankreich und reden über besonders extremes Kino. Wir reden über High Tension von Alexandre Aja.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, na Mensch, da ist ja ganz schön viel Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Seit dem Jahresrückblick 2022, das war unsere letzte Folge. Lukas, wie geht's dir? Hi.
Mir geht's hervorragend. Hallo in die Runde. Wenn ihr wüsstet, was wir jetzt wieder in unserem Vorgespräch, in unserem Setup, in unserem Herrichten des Setups wieder für Trouble hatten, endlich sitzen wir wieder zusammen. Nach gefühlt 2 Stunden technischem Versagen. Aber nun haben wir es endlich geschafft. Finden uns ja seit dem Jahresrückblick wieder zusammen. Einige Zeit ist vergangen. Und ich freue mich, jedes Mal ein Genuss, dir gegenüber zu sitzen.
Absolut, ja. Wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, auch die Jahresrückblickfolge, die klang schon richtig scheiße. Da hatten wir ähnliche Probleme, wie wir sie jetzt hatten. Wir hoffen, dass das jetzt gelöst ist und dass sich unsere Stimmen schön klar und nicht hallig anhören, wenn wir jetzt uns das im Nachhinein anhören. Und wenn ihr euch das anhört, weil nochmal nehme ich das jetzt nicht auf. Wir ziehen das jetzt so durch und dann müsst ihr halt mit unseren unschönen Klangfarben, falls das jetzt so sein sollte, zurechtkommen. Ja, lang ist her. Hast du in der Zwischenzeit ein paar Filme gesehen, Lukas?
Ich habe tatsächlich ein paar Filme gesehen, sogar ein paar gute Filme. Ein Film, den ich unbedingt erwähnen möchte, ist natürlich Rocky, der erste Teil. Den habe ich mir vor kurzem angesehen. Ich glaube, die gibt's derzeit alle, dadurch, dass Creed relativ aktuell im Kino ist, bei Amazon Prime. Und ich hatte den ersten schon vor Jahren gesehen. Da war ich noch in meiner frühen Jugend. Und der hat mir aufs Neue wieder sehr gefallen, so diese Aufsteigergeschichte mit Sylvester Stallone in der Rolle des Rocky, der ihn ja Zeit seines Lebens seither geprägt hat. Also ich glaube, ja, Rocky ist Stallone, Stallone ist Rocky, das kann man glaube ich so stehen lassen. Ein sehr schöner Film, der vielleicht ja auch so für mich persönlich so ein kleiner Inbegriff eines Feel-Good-Movies sein könnte. Ja, auch der sportliche Aspekt natürlich nicht zu vernachlässigen, aber alles im Allen ist das auch wieder eine sehr schöne Geschichte gewesen, die man sich, glaube ich, auch gerade bei einem verregneten Samstag oder Sonntag immer wieder angucken kann. Natürlich auch in Kombination mit den darauffolgenden Teilen nicht zu vernachlässigen. Ich glaube, der vierte Teil mit
Dolph Lundgren.
Genau, ich weiß immer nicht, Dolph Lundgren, ich weiß gar nicht, wie man den guten Mann so richtig ausspricht.
Also ich erhebe da auch keinen Anspruch darauf, diesen Namen jetzt richtig ausgesprochen zu haben. Lundgren, ich weiß nicht.
Aber genau, der bisher mein Lieblingsteil war, muss aber sagen, dass mir der erste Teil auch wiederum sehr gefallen hat. Dann habe ich mich dazu überwinden können, muss man ja fast schon sagen, wieder mal The Irishman anzusehen. Ich hatte mal einiges an Zeit, habe mir einen Nachmittag Zeit genommen, mir ja Scorseses vorletzten Film.
Das war sein letzter bisher.
Sein letzter?
Irishman. Der neue kommt ja jetzt dieses Jahr mit Leo DiCaprio und ich glaube, Robert De Niro ist auch wieder mit am Start.
Genau. Muss ich auch sagen, hat mir besser gefallen als bei der ersten Sichtung, auch wenn sich natürlich die Laufzeit von epochalen, ja, 3,5 Stunden irgendwo zieht, dennoch eine sehr schöne, ja, Gangster-Mafia-Geschichte über das Rentnerdasein, das Ableben einer, ja, scheidenden Generation an Mafia-Bossen, an Mafiosis, die, denke ich mal, auch Biografien, Menschen, Gedanken und auch natürlich die Filmwelt stark, stark geprägt haben. Das muss man Scorsese zugutehalten, der mit seinen Filmen Casino, Goodfellas und so weiter, Film nachhaltig und ja, immens geprägt hat. Sehr schöner Film. Die anderen Filme, die ich genannt habe, sind ebenso schön. Wunderbar. Dann habe ich mir noch meinen, ja, denke ich mal, jüngsten Film, den ich gesehen haben müsste, angesehen. Das war Joker.
Mhm. Genau. Bist ja gar nicht Joker. So weit weg von von Scorsese.
Auf keinen Fall. Nee, ich dachte, ich gucke mir mal das New Hollywood ein bisschen genauer an. Und da bin ich natürlich bei Joker gelandet. Ja, ich fand ihn im Kino besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich nicht mehr so abgeholt. Ich habe jetzt so für mich persönlich einige Ungereimtheiten entdeckt, so persönliche Konflikte, die ich mit dem Film habe, die man vielleicht mal in einer Folge, in der es vielleicht um eine allgemeinere Filmrezeption geht, nicht speziell um Film, nochmal aufgreifen könnte. Dadurch, dass ich vielleicht gemerkt habe, dass ich mich da auch so ein bisschen weiterentwickelt oder habe in meiner Filmrezeption, meiner Art, Film aufzufassen. Ja, hat mich in einigen Punkten dann doch wiederum enttäuscht, auch wenn das Schauspiel von Joaquin Phoenix super ist. Muss ich sagen, dass da stellenweise das Drehbuch oder die Gedanken hinter einigen Affekten im Film relativ dünn sind. So habe ich es jedenfalls empfunden, genau. Könnte man aber nochmal drüber sprechen, du hast den Film ja auch gesehen, vielleicht siehst du das ja in dem zukünftigen Gespräch auch komplett anders. Genau, und das wäre es soweit gewesen. Das war jetzt auch so meine Filmhistorie der letzten 2-3 Monate, also so viel habe ich gar nicht gesehen, hatte viel zu tun, aber ja, habe jetzt auch wieder mehr Zeit, Film zu gucken, mit dir Podcasts einzusprechen und so weiter und so fort, deswegen hoffe ich auch mal, dass wir das nicht so beibehalten, dass vielleicht nur alle 2-3 Monate in der Folge kommt, sondern vielleicht auch mal wieder monatlich.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen anziehen. Wir haben ja jetzt, oder du hast ja jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit freigeschaufelt, ne?
Genau.
Berufliche Komplikationen und so weiter, das hat sich alles wunderbar geklärt. Genau, ich habe ähnlich wie du, du bist ja mit Rocky so ein bisschen in die Kindheit zurück, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir nämlich vor kurzem mal wieder im Rewatch die gesamte Harry Potter-Reihe angeschaut. Das war auch mal wieder richtig schön. Also ich habe die auch alle dann, also ich gucke normalerweise Filme im Original. Ich gucke die Filme, die ich in meiner Kindheit so, mit denen ich sozialisiert wurde, die schaue ich meistens dann auf Deutsch wieder. Einfach nur, um dieses Gefühl, dieses Kindheitsgefühl irgendwie wieder zu bekommen. Das mache ich auch mit der Herr der Ringe zum Beispiel oder so, ne? Und das war richtig schön, diese Harry Potter-Reihe sich mal wieder anzugucken, zu gucken, wie diese Figuren da erwachsen geworden sind und wie man gleichzeitig selber erwachsen geworden ist, wie die Filme auch düsterer, reifer geworden sind auf eine gewisse Weise, ne? Gerade der dritte Teil war ja da, der Gefangene von Azkaban, war ja da eine sehr, sehr große Zäsur. Alles wurde auf einmal so dunkel und die Dementoren und so weiter und so fort, ne? Von Alfonso Cuarón, eine fantastische Arbeit. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Filme danach auch sehr, sehr ansprechend fand, von denen ich bisher immer eine eher schlechtere Meinung hatte, auch weil ich sie nicht so oft gesehen habe, wie im Speziellen diese ersten drei. Besser gesagt die ersten vier. Der Feuerkelch fand ich schon immer ziemlich, ziemlich gut und war auch jetzt im Rewatch extrem stark. Aber gerade die letzten beiden Filme, die haben ja das letzte Buch, The Deathly Hallows, aufgeteilt, oder die Heiligtümer des Todes heißt im Deutschen, aufgeteilt auf zwei Filme, und die hatte ich bisher immer sehr, sehr schwach in Erinnerung, muss aber sagen, dass gerade der erste von diesen beiden Filmen extrem ansprechend war, auf verschiedenen Ebenen. Ich finde, der zweite hetzt so ein bisschen schnell so und will so schnell zu diesem Ende, zu diesem Finale kommen irgendwie. Das war so ein bisschen mein Eindruck, aber trotzdem absolut schön und ein würdiges Finale für diese tolle Filmreihe. Und ansonsten kann ich zwei Kinofilme empfehlen. Zum einen habe ich Return to Seoul gesehen, ein sehr, sehr toller Film, wo ich mir leider jetzt den Regisseur oder die Regisseurin nicht notiert habe. Da geht es um eine Frau, die asiatische Wurzeln hat, die allerdings in Frankreich aufgewachsen ist. Sie wurde nach ihrer Geburt weggegeben von ihren südkoreanischen Eltern und ist nach Frankreich gekommen und kehrt jetzt eben nach Seoul zurück. Und versucht dort ihre Eltern zu finden und so zu gucken, wie die so leben einfach, wer ihre Eltern sind, und begibt sich damit auch auf eine Reise der eigenen Identitätsfindung. Und es ist total spannend, dieser jungen Schauspielerin dabei zuzugucken, weil sie so total enigmatisch ist, irgendwie sehr, sehr viel aneckt bei verschiedenen Figuren, die ihr auch eigentlich helfen wollen. Und dieser ganze Film ist ästhetisch, finde ich, sehr, sehr ansprechend gestaltet, mit einem extrem kontrastreichen Farbspiel, einem sehr satten Farbspiel auch. Und das ist eine Geschichte und ein Film, der doch sehr ansprechend war. Und zum anderen, was ich noch empfehlen kann, ist mein bisheriger Film des Jahres, nämlich Unruh von Cyril Schäublin. Wir haben es heute so ein bisschen mit der Aussprache. Das ist ein Film, in dem es um die Arbeit in einer Uhrenwerkstatt geht, und zwar in einer industriellen Uhrenwerkstatt. Es ist ein Film, der gar nicht so viel Handlung hat. Es geht darum, dass ein Mensch aus Russland dorthin kommt und eben dort auch arbeiten soll und da eben so ein bisschen so den Hut drauf hat sozusagen, um das alles so ein bisschen zu überwachen und so. Und es ist ein ganz, ganz toller Film, der sehr, sehr viel erzählt über mechanisierte großindustrielle Produktionsketten und dann im Endeffekt auch auf so eine schöne philosophische Ebene geht und über Film nachdenkt und darüber nachdenkt, aus was für Ebenen und Schichten ist eigentlich so ein Film gebaut. Ist das nicht auch irgendwie wie ein Uhrwerk auf eine gewisse Weise? Und er macht das auf eine ästhetisch extrem, extrem spannende Weise, dadurch, dass man immer das Gefühl hat, dass der Kameraausschnitt eigentlich ein bisschen zu klein ist und dass gewisse Stellen, die eigentlich wichtig für die Handlung erscheinen, auf einmal weggeschnitten werden, im Off stattfinden, aber trotzdem noch so leicht angeschnitten sind. Es wirkt die ganze Zeit wie so ein Filmfehler, wie so ein Fehler, den sie gemacht haben. Aber ganz, ganz toller Film. Der kommt im Juli dann auch schon auf, bis jetzt nur auf DVD. Aber das ist ein Film, der vielleicht nochmal hier Erwähnung finden könnte und der mit Sicherheit, da bin ich mir relativ sicher, in unserer großen Jahresabschlussfolge dann auch nochmal eine Rolle spielen wird bei mir. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, weil ich sehe da bislang nichts, was das so, was da so kommen könnte. Ansonsten, ja, habe ich jetzt auch nicht in letzter Zeit so viel gesehen. Ich freue mich auf diverse Kinobesuche. Der neue Scream steht noch an. John Wick 4 steht noch an. Der wird ja von allen hochgejubelt und wird ja sehr, sehr gefeiert im Großen und Ganzen. Und ja, das sind so die Kinobesuche, auf die ich mich in nächster Zeit so ein bisschen freue, auf jeden Fall.
Ja. Da schließe ich mich gerne an. Apropos Kinobesuche, da habe ich jetzt noch gar nichts konkret auf dem Schirm. Ich werde mich dann einfach wieder an dich ranketten, sofern du mir die Termine sagst, in denen du ins Kino gehst.
Im Kinoclub kommt übrigens auch der neue Film von Christian Petzold jetzt im April. Also Kinoclub Erfurt, kleiner Shoutout. Rote Sonne, meine ich, heißt er. Also man sieht schon die ganzen Filme, die auf der Berlinale so gefeiert wurden. Die kommen jetzt langsam rein. Ende des Monats jetzt ist auch Tar im Kino, der auch eine gewisse Rolle gespielt hat jetzt in letzter Zeit und viel und breit diskutiert wurde, sehr kontrovers diskutiert wurde auch und das ist auch so, das sind auch so zwei Sachen, die bestimmt sehr, sehr gut werden.
Ja. Okay, hast du schon was von den aktuellen Oscar-Nominierungen bzw. Kandidaten gesehen?
Von den letzten, ja gut, West nichts Neues, habe ich natürlich gesehen, ne? Wenn auch nicht auf großer Leinwand, ich habe das damals verpasst und habe mir das dann auf Netflix angeschaut. Hattest du ja in deiner Jahresendliste auch, durchaus natürlich interessanter Film. Ansonsten, ja, Fablemans, nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich da reingehe irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir sehr prätentiös vor, so, dass Steven Spielberg so seine Kindheit nochmal verfilmt. Kann super interessant sein mit Sicherheit, aber es reizt mich jetzt erstmal nicht so richtig, aber ich werde es mir vielleicht dann so aus einem filmkritischen Pflichtbewusstsein vielleicht dann doch mal geben, dass man irgendwie mitreden kann, einfach im Diskurs, ne? Ansonsten, weiß nicht, was gab's denn da noch so? Ja, RRR hat ja am besten hat ja den besten Song gewonnen, soweit ich weiß. Ich habe die Oscars dieses Jahr lustigerweise auch gucken können. Ich habe die mir live bis zu einem gewissen Punkt, ich glaube bis um drei oder so, habe ich mir die angeschaut, dann war ich zu müde oder bis um vier.
Stark.
Weil ich hatte ja Zeit in letzter Zeit und da ging das einigermaßen gut. Aber ich habe jetzt auch nichts groß in Erinnerung, aber ich habe vieles davon gesehen, glaube ich, ja, von diesen Filmen.
Okay, interessant. Ich habe mich dieses Jahr da ein bisschen rausgenommen. War da sonst immer etwas umtriebiger. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich hatte noch einige Prüfungen vor mir und deswegen fiel das leider gerade in den Zeitraum der Prüfung. Und da habe ich weder die Show beziehungsweise die Zeremonie angesehen, noch irgendwie großartig auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise mir wirklich gemerkt, wer da nun absahnte und wer nicht absahnte. Allerdings ist es immer noch ein Vorhaben, zum Film The Whale ins Kino zu gehen, zu Aronofskys neuesten Film mit Brendan Fraser. Habe ich immer noch nicht geschafft. Das war eigentlich ein Film, den ich schon länger auf dem Schirm hatte, seitdem der Trailer draußen ist, weil ich sowohl Aronofsky als auch Brendan Fraser sehr schätze. Aber ich habe mich bisher immer noch nicht dazu durchgerungen, Frasers Wiederauferstehungsfilm mir anzusehen. Aber mal gucken, vielleicht ist das in Bälde mal der Fall.
Fällt mir gerade noch ein, weil du ja gerade von den Absahnen an der Oscarverleihung gesprochen hast. Abgesahnt haben ja zum einen im Westen nichts Neues und unser beider Flop-Film zum Jahresrückblick. Everything, Everywhere, All at Once, der große Gewinner dieses Abends. Wir fanden den ja beide nicht so gut, wie gesagt, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht muss man auch noch mal gucken. Wie gesagt, ich für meinen Teil war auch ein bisschen schlecht drauf an dem Tag. Vielleicht lag es daran. Vielleicht ist es ja noch mal eine Sichtung wert. Also das ist ja in jedem Fall. Weil ne? Aber mal gucken.
Genau. Ja. So viel dazu.
Genau.
Kommen Was haben wir denn heute auf dem Tisch?
Ja, das musst du sagen. Du hast den Film ausgesucht.
Das stimmt. Ich habe mir den Film ausgesucht in weiser Voraussicht, denn Um es nochmal kurz zu nennen, falls ihr noch nicht den Titel dieser Folge kennt, wir werden uns heute mit dem Film High Tension beschäftigen.
Liest man ja bekanntlich am Ende immer den Titel einer Folge. Ja.
Manche wollen sich vielleicht die Spannung nicht vorwegnehmen und klicken, ja, fast, also mehr oder weniger halbblind, auf die neueste Folge. Ja. Oder werden vielleicht durch eine automatische Einstellung ihres Morgenweckers von uns geweckt. Mhm. Man weiß es nicht. Aber ja, High Tension aus dem Jahr 2003 vom Regisseur Alexandre Aja steht uns, ja, wie gesagt, vor der Brust. Einer meiner liebsten, könnte man sagen, Horrorfilme, könnte man sagen, Terrorfilme, Filme des neuen französischen Extremismus, um es auf Deutsch zu sagen. Ja, habe ich für uns ausgesucht, da das ein Film ist, zu dem ich ja schon in einer persönlichen Beziehung stehe, da es mein erster Film war, zu dem ich eine ja, Filmkritik, Filmrezension, wie man es auch nennen möchte, geschrieben habe, die ich heute nicht mehr so schreiben würde, aber dennoch war das so eine kleine Zäsur, wenn man so über seine Karriere im Film nachdenkt, die auf jeden Fall nicht zu verachten ist, dass man darüber mal ja so ein paar Zeilen geschrieben hat, sich ein erste tiefere Gedanken zum Thema Film gemacht hat. Und ich dachte mir, das wäre halt nochmal eine schöne Gelegenheit, das relativ breit auszurollen. Du kanntest den Film ja auch schon vorher,
ja, klar,
so ein bisschen.
Ja, also ich konnte mich daran erinnern, dass ich, wir haben den doch mal hier geschaut, ne? Ja, wir haben den hier mal geschaut, das weiß ich noch, weil ich, das weiß ich noch ganz genau, weil ich mich da sehr schlau gefühlt habe, weil ich meine den Twist, über den wir jetzt noch nicht reden, aber ich habe den Twist dann irgendwann durchschaut und konnte dann sagen, ja, genau, das habe ich mir gedacht, in dem Moment, in dem es aufgelöst wird. Ja, also ich hatte den hier schon mal geschaut, kannte den. Ich habe den auch dann zwischenzeitlich mir mal auf Blu-ray auch noch geholt. Es gibt ja da diese Import-Version, die man sich holen kann aus
Ist die von NSM?
Oh, das ist eine gute Frage.
Okay, aber wahrscheinlich eine österreichische Version?
Nee, die aus Spanien.
Okay, also die habe ich ja auch.
Alta Tension, ja genau,
richtig. Ja, ja. Aber vielleicht nur nochmal, um das kurz aufzugreifen, wenn man derzeit eine Version vielleicht mit deutschem Untertitel oder in deutscher Sprache möchte, gibt es, glaube ich, aktuell keine. Ich glaube, NSM hat welche oder XT Video, aber die Editionen sind, glaube ich, auch schon mindestens 5 Jahre alt. Und vergriffen natürlich, gibt es dann vielleicht nur noch Secondhand. Aber derzeit gibt es leider, ja, keine aktuelle Version mit deutschem Ton oder deutschem Untertitel. Deswegen hast du wahrscheinlich genau wie ich ja dann die spanische Version, die eine und einzige.
Na genau, also ich habe den Film dann im französischen Original geschaut mit englischen Untertiteln. Ja. Ich habe den jetzt auch schon mittlerweile 3 oder 4 Mal geschaut. Also wenn da jetzt eine Version mit deutschen Untertiteln rauskommt, werde ich mir die, glaube ich, nicht holen, weil ich habe mich da jetzt auch schon dran gewöhnt und von der ja, es ist ja nicht so kompliziert, was auf der Handlungsebene passiert.
Überhaupt
nicht, und die Aussagen, die dort getätigt werden, die wichtig sind, die hat man jetzt, glaube ich, auch schon im Englischen irgendwie drin. Deswegen eine neue Version bräuchte ich davon jetzt nicht. Aber für Leute, die jetzt nicht unbedingt so gut in Englisch sind oder nicht Bock haben, sich das vielleicht auch mit Untertiteln anzugucken, für die sind natürlich ein bisschen arm dran, ne?
Ja. Okay. Wollen wir es mal darüber sprechen, um was es eigentlich in High Tension geht?
Bitte.
Okay, ich versuche das einfach mal heute wieder ganz spontan, ohne vorbereiteten 10-Zeiler. Aber ich denke mal, du hattest es schon angedeutet, so schwer ist die Handlung eigentlich auch gar nicht zusammenzufassen. Kleiner Fakt am Rande, wir werden das dicke Ende aussparen.
Erstmal, genau. Also ne? Genau, also es gibt ja, ich habe schon gesagt, es gibt einen Twist. Wir werden jetzt erstmal spoilerfrei reden für eine gewisse Zeit, weil man kann über diesen Film auch schön viel Hintergrundinformationen und noch so ein bisschen was erzählen, ohne dass da so viel drinsteckt. Ab einem gewissen Punkt, wenn wir über Motive, Interpretationen und so weiter reden, muss man das dann machen. Das sagen wir euch aber dann und dann, genau.
Mhm. Ja. Okay, ich versuche das Ganze mal zusammenzufassen. Also der Film beginnt eigentlich relativ unvermittelt. Zwei jüngere Damen im Alter von, ich schätze mal, 20 bis 30 befinden sich ja auf einer Landstraße, auf einer fast schon leeren Landstraße in Richtung der Heimat des einen Mädchen. Ja, die beiden Mädels kommen wahrscheinlich aus der französischen Großstadt, fahren auf die ländliche Idylle zu den Eltern von Alex und ja, kommen dann letztendlich am Haus an. Marie richtet sich so ein bisschen in diesem Haus ein. Ihr wird alles gezeigt. Es ist schon spät abends. Die Eltern wollen schlafen. Der kleine Bruder von Alex ebenfalls. Und ja, wir bekommen so dieses ganze Setting Stück für Stück vorgestellt mit all seinen ja, Facetten, die so ein altes, ich nenne es mal Bauernhaus hergeben kann. Und in dieser Nacht passiert allerdings schon ja ein Schlüsselmoment. Und zwar kommt ein ungebetener Gast ins Haus, der, das kann man ja in aller Drastik, glaube ich, so sagen, die Familie bis auf die beiden jungen Mädchen brutalst abschlachtet. Ja, daraufhin ja entbrennt mehr oder weniger eine kleine Hetzjagd beziehungsweise eine Gefangennahme der beiden Mädels. Der junge, nee, beziehungsweise ältere Herr kam mit einem Lieferwagen, mit einem sehr alten Citroën-Lieferwagen, hat dort in seinem Laderaum die beiden Mädels eingesperrt. Sie befinden sich nun unter seinen Fittichen, werden auf der Straße von ihm umhergefahren. Man muss natürlich so einen alten Transporter auch mal tanken. An einer Tankstelle wird dann noch der Tankwart vom werten Herrn ebenfalls umgebracht. Es entstehen gerade für Marie, die nicht gefesselt ist, die einzige, die gefesselt ist, ist in dem Moment Alex. Es entstehen immer mal Momente, in denen Marie ja entfliehen kann, sich der Situation im Klaren werden kann, in der sich der Mann dann immer wieder befindet, um vielleicht an die Schlüssel zu kommen, Alex letztlich aus dem Laderaum befreien zu können. Das Ganze klappt mal mehr, mal weniger. Letztlich verfolgt Marie in einem anderen Wagen Alex und ihren Peiniger. Und dann, ja, gipfelt das Ganze mehr oder weniger in einem Kampf zwischen dem unbekannten Killer und Marie. Alex ist währenddessen noch im Laderaum, kann dann aber durch einen, ja, Sieg im Kampf von Marie befreit werden. Aber ja, ist immer noch nicht so ganz zufrieden. Ein Happy End ist das Ganze nicht. Alex versucht sich dann noch in das Auto eines anderen unbekannten Passanten zu flüchten, wird dabei noch vom wiederauferstandenen Killer verfolgt und das Ganze endet. Das kann man, glaube ich, sagen, in einem riesengroßen Blutbad. Es ist ein sehr brutaler Film, der bis zum Ende hin sehr, sehr spannend bleibt und wie gesagt einen großen Twist enthält, den ich aber versucht habe, so gut wie möglich zu umschiffen.
Sehr gut gemacht, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit erzählst, aber du hast es sehr gut geschafft, die Handlung zusammenzufassen, ohne diesen Twist zu verraten
Okay,
irgendwie.
ich
Ist
hoffe,
sehr, sehr
ja.
gut, ja.
Sehr schön.
Was man eventuell noch ergänzen könnte, ist, dass dieser Film auch eine kleine Rahmenhandlung hat, nämlich dass Marie zu Beginn des Films bereits in einer Psychiatrie gezeigt wird. Genau, genauso wie das am Ende auch der Fall ist, aber da kommen wir dann noch zu. Also es geht damit los, man hat halt diese Aufnahme von ihr in der Psychiatrie. Sie ist offensichtlich geistig auch so ein bisschen am Ende. Schnitt. Und dann sehen wir die beiden Frauen auf der Autofahrt und sie fahren dann zu diesem Haus. Und ab dann ist das so, wie Lukas gerade gesagt hat. Genau. Richtig. Du hast bereits gesagt, dass es sehr brutal vonstatten ging, diese Ermordung von der Familie vor allem und dann auch von den späteren Leuten. Und das hat einen Grund, denn wir kommen hier an einem bestimmten Begriff nicht vorbei, über den ihr bestimmt auch schon gestolpert seid, wenn ihr euch mal über diesen Film irgendwann mal informiert habt, nämlich der Begriff der New French Extremity. Das ist ein Begriff des Autoren James Quandt, der das, ich glaube, 2004 bereits so entwickelt hat oder 2005, irgendwann in diesem Zeitraum. Und er hat diese Filme beschrieben als eine Reihe von oder die Filme, zu denen High Tension dann eben auch zählt, die eben in den 2000ern erschienen sind. Das ist so eine Reihe von Horrorfilmen, Slasherfilmen, die in Frankreich und Belgien, also auf jeden Fall im französischsprachigen Raum, auf einmal herausgekommen sind. Es gibt auch eine sehr, sehr schöne Folge dazu von den Projektionen von Markus Stiegelegger und Sebastian Seidler. Da hat Markus Stiegelegger darauf hingewiesen, weil man sich ja schon die Frage stellen kann, wie kam das, dass auf einmal diese ganzen Filme dort gedreht wurden, dass es wohl in dieser Zeit einen Raum gab von der französischen Filmförderung, dass solche Stoffe dann in einer expliziten Art und Weise auch gefördert wurden. Das war aber nur ein sehr kleiner Raum sozusagen und da hat man das sozusagen mit staatlichen Fördermitteln auch realisieren können, diese Filme dann zu machen. Okay. Etwas, was in Deutschland wahrscheinlich so nicht funktionieren würde, vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder dahin oder kommen überhaupt dahin. Auf jeden Fall in diesem Raum war das so und das hat dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele brutale Filme mit expliziten Gewaltdarstellungen, sexuellen Darstellung einer gewissen Penetration und so dort gedreht wurden. Also es sind Filme, die sich durch, wie ich schon gesagt habe, explizite körperliche, physische, sexuelle Gewalt auszeichnen. Das ist ästhetisch oder auch von der Brutalität her so ein bisschen zurückzuführen auf, Quant führt das so zurück auf Filme von Mario Bava in einer gewissen Weise, wo diese, also zumindest dieser Aspekt der Brutalität und vielleicht auch so von Sexualität eine Rolle gespielt hat, aber dann auch so auf Filme wie zum Beispiel Pier Paolo Pasolinis Salò, was da mit Sicherheit ein großer Einflussfaktor war. Und er hat es so beschrieben, dass es bei diesem Film um ein Füllen des Raumes mit Fleisch geht. Eine Penetration, eine Terrorisierung des Publikums und eine Konfrontation mit sehr schlimmen Dingen im Endeffekt. Das ist jetzt ein flapsiger Ausdruck von mir sozusagen oder mit schlimmen Szenarien. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, was mir bei diesen Filmen auf eine gewisse Weise sehr stark aufgefallen ist, ist, dass es sich um durchaus harsch realistische Szenarien handelt, beziehungsweise Szenarien, die ihre Inspiration in der Realität auf eine gewisse Weise haben könnten. Also ich meine damit, dass es sich jetzt nicht um Geister und Dämonen oder sowas handelt, die dort in diesen Filmen als das Böse oder die Antagonisten fungieren, sondern es sind Szenarien, die theoretisch so auch passieren könnten und von denen man auch in der Realität schon gehört hat, von irgendwelchen Entführungen oder auch sowas, was dann auch in der Folge verfilmt wurde, sowas wie Jack Ketchum's Evil, ne? Also dieses Mädchen, was im Keller ihrer Stiefmutter, meine ich, war es, gefoltert wurde von den ganzen Nachbarschaftskindern und so, ne? Das wurde ja dann auch in der Folge, ich meine 2007 kam der raus, irgendwann wurde das verfilmt. Gerade so diese Folterszenen und so, die man dann auch später zum Beispiel in Martyr sieht und so, soll wohl sehr stark beeinflusst sein von dem, was die Amerikaner zum Beispiel in Guantanamo gemacht haben mit Gefangenen, ne? Also wo es um explizite Folter ging, um eben Informationen über den politischen Gegner dann eben den Feinden zu entlocken. Genau, also harsch realistische Szenarien. Und was auch diese Filme auszeichnet, meiner Meinung nach, ist so eine gewisse entsättigte, trostlose Ästhetik, die auch so einen gewissen Dreck mitbringt. Ne? Also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Horrorfilmen aus den 70ern, ich nehme jetzt mal Texas Chainsaw Massacre, die sind immer noch geprägt, finde ich, von einer sehr krassen, starken, hervortretenden Farbästhetik. Also selbst wenn man sich so diese Abendessensszene anschaut, die ist sehr dunkel, sehr in Schatten gehüllt, aber wenn man sich die einzelnen Gesichter anschaut, die haben sowas sehr helles Oranges irgendwie, ne? Das tritt so sehr stark hervor, während man zum Beispiel bei einem Film wie Frontier eher eine Homogenisierung des Bildes, finde ich, hat. Also das versinkt alles in so einem grau-grünlichen irgendwie, ne? Oder in einem Blaustich, wie man es zum Beispiel auch hier bei High Tension dann teilweise hat irgendwie, ne? Das scheint noch so wichtig zu sein. Genau, und die Filme, über die wir da reden, ich habe es schon angesprochen, High Tension, Frontier, Inside, Calvaire und Martyr, das sind so die gängigen, die immer genannt werden. Es gibt noch einen Haufen anderer drumherum, die es nicht so geschafft haben. Da kenne ich mich allerdings ehrlich gesagt nicht so aus.
Vielleicht könnte man noch so ein Stück weit, das ist vielleicht ein Jahr zu früh, aber Irreversibel erwähnen von Gaspar Noé. Ja. Und dann soll es auch noch einen geben, den ich selbst nicht kenne aus dem Jahr 2006, Them, auch ein französischer Film, der in Rumänien spielen soll, aber der auch in die Riege des New French Extremism zählen soll.
Ja. Genau, also es ist ja ganz interessant, wenn man das so ein bisschen verfolgt, die Geschichte des Horrorfilms, dass man im Endeffekt vorher diese krassen Gewaltdarstellungen auf diese Weise nur sehr, sehr selten hatte oder zumindest nicht in Serie. Ne? Also es gab natürlich die Franchises der späten 70er und 80er mit Halloween, Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., Hellraiser und so weiter, die jedoch ihre Faszination eher aus der Ikonografie ihrer Figuren meiner Meinung nach gezogen haben. Ne? Also man kennt ja Michael Myers mit der Maske, Jason mit der Eishockey-Maske und dann Freddy Hood, dieser gestreifte Pulli und so weiter und so fort. Ne? Dann hat man so ein Satire Jahrzehnt vielleicht, Jahrzehnt ist ein bisschen schwierig gesagt, aber eine Satirisierung. Nein, also so eine satirische Bearbeitung dieser Stoffe gehabt mit Scream, zum Beispiel in den 90ern einfach, ne? Und dann hat man diesen Weg dann eingeschlagen in Frankreich in den 2000ern, was dann ja auch einen sehr großen Einfluss auf das amerikanische Kino zum Beispiel hatte, ne? Also da sieht man dann auch oder findet man, glaube ich, auch Parallelen dazu, wenn man sich so etwas wie Saw, wie Hostel ansieht. Und dann ist ja auch interessant, dass auch die Filme aus den 70ern und 80ern in einem ähnlichen Gewand dann in den 2000ern in der Folge dann auch neu verfilmt wurden. Und zwar in einem Gewand, was eigentlich der New French oder die New French Extremity so ein bisschen als Benchmark gesetzt hat, ne? Also, man denke da an zum Beispiel die Filme von Markus Nispel, der ja dann auch 2003 eben Texas Chainsaw Massacre geremaked hat und dann später Freitag der 13. 2009. Alexandre Aja, der Regisseur von High Tension, hat selber The Hills Have Eyes, den Klassiker von Wes Craven, neu verfilmt. Auch die Halloween-Filme von Rob Zombie sind ästhetisch, finde ich, sehr stark daran angelehnt. Ne? Nicht unbedingt in ihrer Brutalitätsdarstellung, wobei der zweite da doch ein bisschen härter nochmal ist. Der erste geht so, aber vor allem in diesem sehr dunklen, düsteren, entsättigten, traurigen, dass es im Prinzip nichts Schönes mehr in dieser Welt überhaupt gibt. Ne? Genau.
Also sehe ich auch so. Der Grundstein des New French Extremism wurde in den 70ern und 80ern gelegt, eben durch vor allem das Exploitation-Kino, was ja damals eher aus B- und C-Movies bestand. Aber da bestand schon ein großes Interesse, Gewalt im Film und, ja, sag ich mal, das Innerste des Menschen in der Form nach außen zu kehren, wie man es in den 70ern und 80ern noch nicht gesehen hatte. Nationen wie Italien oder auch die USA durch John Boorman haben das so ein bisschen salonfähig gemacht, haben diese Themen, die ja auch heute noch tabuisiert sind, die verfemt sind, über, ja, bei dem man sich schon mit dem Diskurs oder mit dem darüber denken eigentlich schon selbst beschuldigt, in irgendeiner Form, ja, komisch zu sein, haben sie eben diese Regisseure, die du bereits genannt hast, mit ihren, ja, heutzutage ikonografischen Filmen auseinandergesetzt und haben letztendlich sehr wahrscheinlich einen Großteil an Motiven und an, ja, Spirit, an Gedankengut beigesteuert, der im New French Extremism nochmal auf eine etwas eigenwilligere Form des französischen Films nochmal neu fabuliert wurde, nochmal neu aufgekocht wurde, um den Ganzen nochmal natürlich gepaart mit diesen sozialen Verwerfungen der Anfang der 2000er, die du auch schon geschildert hast, um da nochmal, ja, einen neuen Einschlag zu geben und um eben das Exploitation-Kino der 70er und 80er nochmal in das Zentrum der Filmwelt zu rücken. Glücklicherweise gelang das diesem Film auch. Also die erfreuen sich ja noch heute einer breiten Rezeption und dienen, ja, kann man so sagen, als Meilensteine. Wenn man sich näher mit dem Genre Horror auseinandersetzt, wird man diese französische New Wave nicht herumkommen. Und was ich daran auch wiederum sehr erhellend beziehungsweise sehr wichtig finde, ist eben der Diskurs mit Themen, die vielleicht in einer, ja, bürgerlichen Gesellschaft als, wie schon gesagt, als suspekt, als komisch, als vielleicht schon so kleinkriminell gelten, dass diese durch das Medium Film, durch Kunst kontextualisiert und natürlich auch einer künstlerischen und auch philosophischen Bearbeitung bedürfen, die durch die Filme in einer gewissen Art und Weise auch legitimiert werden. Mhm. Genau, cool. So viel vielleicht noch zur Entstehung, zum Kontext des New French Extremism. Man muss dazu sagen, High Tension war einer der ersten, der, ja, dieses Genre dann letztlich, das heute oder Jahre später als solches bezeichnet wurde, begründete. Und ich finde, High Tension macht noch mal ein paar Sachen anders. Das kann jetzt daran liegen, dass High Tension einer der ersten Filme dieser Zeit war. Mhm. Kann aber auch an den, ja, Eigenheiten des Regisseurs liegen, die dann vielleicht in Filmen wie Calvaire, in Frontière, in Martyr noch mal ein bisschen anders bearbeitet oder vom Konzept her beleuchtet werden. Aber da kommen wir ja noch näher zu, wenn wir genauer auf die einzelnen Szenen, auf die einzelnen Setpieces und vielleicht auf die Motive High Tensions zu sprechen kommen. Aber so viel auch erstmal noch natürlich beipflichtend zu deinem Beitrag zur Einordnung des New French Extremism.
Genau, weil wir es jetzt auch schon davon hatten, du hast gesagt, der Film macht schon ein bisschen was anders als die anderen. Wie wirken sich das deiner Meinung nach ästhetisch so aus? Wie würdest du so, im Endeffekt den Stil von High Tension so beschreiben? Gibt es da spezifische Auffälligkeiten, die irgendwie wichtig sind?
Also was einem bei dem Film auf jeden Fall auffällt, ist natürlich erstmal die Farbgebung. Wir haben es mit einem ziemlich starken Blaustich zu tun und ich finde eigentlich, dass die Kontraste sehr aufgedreht sind. Also das Schwarze wird schon fast, ist schon fast ein verschluckendes Schwarz. Wie gesagt, das Blau ist wirklich im Film, sei es jetzt durch den Mondschein oder einfach durch Dunkelheit aus Mangel an Lichtquellen, hat man schon fast über dem Schwarz immer so ein Schatten, dass der Bildschirm, das Endgerät in den heimischen Verwenden kaum anzeigen kann. Und auch das Blut hat fast auch so einen Blaustich. Also es ist sehr, sehr rot, es ist fast schon weinrot und kippt so langsam auch ins Blaue. Das ist auf jeden Fall eine optische Eigenheit des Films, was ihn jetzt aber noch nicht von anderen Filmen des New French Extremism unterscheidet. Frontier, stimme ich dir zu, ist alles so eine braun-grün-graue Suppe. Und in Martyr haben wir einfach eine Kälte. Also da haben wir diese Entsättigung und diese kalte Farbgebung. In High Tension finde ich das alles noch lebendiger, belebender. Und genau das, was letztlich für den Ekel sorgt, beziehungsweise für die Angst oder letztlich in der Gesamtheit für den Horror, wird durch die Farbgebung sehr stark gesättigt beziehungsweise kontrastiert. Ansonsten finde ich, dass High Tension ästhetisch ein sehr pulsierender Film ist. Also mit Ankommen des Killers entsteht, schon so eine gefühlte Hetzjagd. Es handelt sich um keine Hetzjagd. Die Opfer sind ja eigentlich den größten Teil des Films in den Händen ihres Peinigers und unterstehen auch dessen Gewalt. Aber dadurch, dass das Ganze dann zu so einer Art Roadmovie wird, man befindet sich auf der Strecke, man schreitet voran, die Zeit schreitet voran, dann vielleicht auch das Leben zieht vielleicht auch so langsam an den Opfern vorbei und man hat immer weniger Hoffnung auf vielleicht, wenn man das nach der Ermordung der ganzen Familie so sagen kann, ein relativ versöhnliches Ende. Und man ist so ein bisschen, man fühlt sich gehetzt. Die Kameraarbeit schwankt allerdings zwischen einem sehr statischen Aufbau. Manchmal haben wir nur wirklich statische, leichte Schwenkbewegungen, aber in manchen Sequenzen dann, wenn wirklich Tempo, wenn Fahrt, wenn Desorientierung aufgenommen werden soll, haben wir auch Subjektiven, haben wir auch Steadicams, die durchaus Opfer verfolgen, die vielleicht auch dem Peiniger vorausgehen und seinem Weg, sag ich mal, vorbestimmen. Das haben wir alles schon und das erzeugt eine Dynamik, die eine große Kurzweiligkeit erzeugt. Der Film geht ohnehin nicht so lang, ungefähr 90 Minuten. Das Tempo des Films, das zumindest an manchen Stellen ist die Schnittzeit wirklich relativ eng getaktet. Man hat keine langen Shots, aber insgesamt wird versucht, stellenweise natürlich Tempo, diese Tortur und letztlich auch den Horror beziehungsweise die Angst der Opfer dem Zuschauer so nah wie möglich zu bringen, sei es jetzt durch die Farbgebung, durch den Schnitt oder auch durch verschiedene Kameraeinstellungen oder Zeitsprünge im Film.
Ich habe gerade gemerkt, dass ich über die Ästhetik noch gar nicht so viel sprechen kann, weil das erst interessant wird oder für mich dann auch noch interessanter wird, wenn der Twist verraten ist, finde ich. Aber du hast auf jeden Fall recht. Also was mir da vor allem noch aufgefallen ist auch, ist dieses, das hattest du ja auch erwähnt, dieses Licht-Schatten-Spiel, dass die Schatten sowas Verschlingendes haben. Auf jeden Fall, also ja. Gerade in, ich fand das vor allem in dem Gespräch, kurz bevor sie zu Bett gehen, zwischen Marie und Alexia, fand ich das sehr, sehr interessant. Ja. Ne? Also, dass die da verschlungen wird von diesem Schatten, nur noch ganz wenig von ihrem Gesicht ist zu sehen. Und kurz bevor sie sich verabschiedet, wirft auch ein Schatten so ein Gitter so auf sie. Ne? Also, es hat sowas von Gefangensein irgendwie. Ne? Das ist ja dann spannend, wenn wir dann noch weiterreden darüber. Deswegen ist das kann ich da gar nicht so viel mehr dazu sagen. Was mir noch aufgefallen ist, dass es so eine gewisse Klammerung von romantischen Bildern gibt, die dann auch vielleicht auch teilweise so ein bisschen zerschlagen werden. Also gerade dieses Roadmovie, was man zu Beginn hat, das ist noch in sehr, sehr warmen Farben, ne, mit dem Sonnenschein und so, ne, und das, die Sonne scheint in das Auto rein, das Feld sieht wunderschön aus und das wird ja dann direkt kontrastiert, wenn man wenn wir eine erste kleine Begegnung mit dem Killer haben, der gezeigt wird, wie er in seinem LKW sich selbst befriedigt mit dem Kopf eines getöteten Opfers offensichtlich und diesen Kopf dann aus dem LKW haut. Auch das ist in so einen wunderschönen Sonnenschein getränkt. Ne? Also man sieht erst diese Masturbation oder bekommt sie angedeutet, man sieht das nicht direkt, man bekommt sie angedeutet, dann fliegt der Kopf aus dem Auto und dann fährt er weg und dann haben wir dieses Bild von diesem Sonnenuntergang. Ne? Also dass dieses schöne romantische Bild eines Sonnenuntergangs eigentlich zerstört wird im Vorfeld schon. Das ist so ein bisschen wie das in den 70ern auch schon bei Texas Chainsaw Massacre gemacht wurde, da hat man auch am Ende diesen schönen Sonnenuntergang, der eigentlich zerschnitten wird von dem herumwirbelnden, Gott, wie heißt er denn? Leatherface, der mit seiner Kettensäge da sich ärgert, dass ihm das Opfer entkommen ist, das Final Girl. Spoiler für alle, die Texas Chainsaw Massacre noch nicht gesehen haben, aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass ihr zumindest das davon gehört habt, vielleicht.
Ja. Auf jeden Fall. Also diese, ja, anfänglich versucht aufzubauende Landlust-Atmosphäre, was auch, also Landlust, was auch in dem Sinne ein schönes Wortspiel ist, wird dann eben so getrübt durch diese erste Begegnung mit dem Killer, beziehungsweise durch das erste Zeigen des Killers. Denn der Kopf fällt dann ja auch in diesen aufgefahrenen Matsch des Autos. Und dann bekommen wir natürlich durch den abgetrennten Kopf, aber auch durch das Schwenken auf dem Boden, durch das im Matsch liegen, wieder so einen leichten Anflug von hier ist alles nicht so romantisch und alles nicht so landlustig, wie das Ganze vielleicht am Anfang wirkt. Natürlich rechnet man irgendwo auch damit, aber das ist natürlich erstmal so ein erster Sensationsmoment, wenn dieser Kopf aus dem Auto fällt.
Auf jeden Fall, ja. Genau, und deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Und was ich ganz interessant fände, bevor wir uns nochmal einzelnen Motiven oder bevor wir dann den Twist auch verraten, fände ich es ganz schön, wenn wir vorher mal die Figuren charakterisieren, die wir hier sehen. Also vor allem die drei, die wichtig oder besonders wichtig für den Film sind, nämlich Marie, Alexia und eben der Killer, der übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, von Philippe Naon, einer französischen Schauspiellegende, gespielt wird. Du hattest vorhin Irreversibel schon angesprochen, der taucht mal kurz auf am Anfang, also bei Gaspar Noé auch in Carnet und Menschenfeind ist er ja durchaus präsent oder hat eine wichtige Rolle. Genau, wie würdest du denn die Marie so beschreiben?
Also, man muss erst mal dazu sagen, die beiden Mädels scheinen sich ja super zu kennen, sitzen dann im Autoschein gemeinsam zu studieren, fahren auf das Land, um vielleicht, bin mir sogar sehr sicher, um für eine Prüfung lernen zu können. Und im Gespräch bekommt man schon mit, dass Marie ihre Freundin sehr mag. Es geht natürlich um die klischeehaften Themen, über die sich junge Studentinnen so unterhalten. Es geht natürlich um das Studium an sich. Dann geht es aber auch um Freundschaften, um Liebe, um Liebschaften anderer. Und da bekommt man schon immer so einen leichten Anflug von Eifersucht. Also ich glaube, Marie scheint ihre Freundin mehr zu mögen, als es ihre Freundin Alex eigentlich weiß. Und versucht da vielleicht auch so einen Keil zu treiben zwischen den Gedanken von Alex und ihr, dass sie quasi in eine souveräne Position bei Alex kommt, deswegen vielleicht mit aufs Land fährt, um Alex für sich zu haben, in Isolation, um mit ihr Zeit zu verbringen, um ihr vielleicht dann ich sag's jetzt einfach mal schon, die Liebe zu gestehen. Genau. Und bis zu diesem Zeitpunkt macht ja der Charakter Marie schon den Eindruck einer selbstbewussten jungen Frau, der auch unterstützt wird durch diese auffällige Kurzhaarfrisur. Was bei Frauen derzeit ja im Trend gewesen sein mag, da bin ich mir nicht ganz sicher. Beide Frauen rauchen auch, was ja schon auch ein Zeichen ist. Dann auch diese Kurzhaarfrisur, kennen wir aus den 20er Jahren, der Bubikopf, war ja alles ein Zeichen der ja weiblichen Emanzipation. Also man ist sich hier schon seiner Souveränität in der Gesellschaft, vielleicht auch seiner Macht oder seiner Position bewusst. Und kann als selbstbewusste junge Frauen, die frei denken, die frei leben und eben so leben und lieben wollen, wie sie möchten, treten die Figuren auch auf. Marie auf jeden Fall stärker als Alex. Alex ist in der wenn ich jetzt schon zu Alex kommen soll, oder möchtest du erst mal zu Marie kommen?
Ich möchte erst zu Marie noch was sagen vielleicht. Alex, wir können direkt danach über Alexa reden. Genau, was mir noch aufgefallen ist, oder was mir da vor allem aufgefallen ist, sind eben die Äußerlichkeiten und das Verhalten, was damit einhergeht. Du hast es schon angesprochen, diese blonde Kurzhaarfrisur, auch ein sehr eng anliegendes Shirt irgendwie, ne? Und auf mich wirkt das alles irgendwie sehr punkig. So ein bisschen außenseitermäßig auch, ne? Also irgendwie auch mit diesem Ring und so. Und es wird natürlich, du hast es schon angedeutet, dann mehr als deutlich gemacht, dass sie halt verliebt ist in Alexia auf jeden Fall, ne? Und also diese Punk-Attitüde, die dann auch später in Konfrontation mit der Familie, glaube ich, noch irgendwie sehr wichtig wird. Also da gibt es so ein paar kleinere Hinweise, dass das nicht so ganz zusammenzupassen scheint, finde ich, ne? Und was ich in ihrer Inszenierung irgendwie spannend finde, ist, dass sie über weite Teile des Films sehr entrückt inszeniert wird oder sehr entrückt inszeniert wird in Bezug zu den anderen Figuren eben. Ne? Also ich fand das zum Beispiel sehr interessant, dass es da diesen kleinen Zwischenstopp in dem Maisfeld gab und dann erlaubt sich Alexia diesen Spaß und fährt dann weg und sie muss hinterherrennen. Also es wird so eine auf der bildlichen Ebene so eine Trennebene irgendwie aufgemacht, die sich dann auch fortsetzt. Also es ist dann so, dass wenn sie ankommen, Alexia natürlich ihre Familie drückt und den Vater und das Kind und so. Und sie wirft da so einen sehr kritischen Blick irgendwie drauf. Ne? Da gibt es diesen einen Shot, da schaut sie so ein bisschen genervt. Ne? Und auch in der Folge gibt es eine sehr klare Vorder- und Hintergrundformation, wenn sie dann reinkommt und sich erstmal umschaut. Wir folgen ihrem Blick nicht, aber wir sehen nur sie, wie sie sich umguckt. Und im Hintergrund ist halt das Familientreiben dann immer noch. Ne? Also sie wirkt Distanz oder sie wird in Distanz gestellt zu den anderen Figuren. Ne? Und eben dann auch zu Alexia, zu der wir jetzt kommen können.
Okay, ja, ich wollte schon sagen, dass Alexia, ihre Freundin, in der Charakterzeichnung etwas einfacher wirkt. Wir haben es hier mit einer jungen Frau zu tun, die ja, durchaus lebensbejahend ist, die glücklich ist, die gut drauf ist, aber die, ja, wohl mehr oder weniger geplagt wird von einer anderen Liebelei, auf der sie keinen Einfluss hat, denn sie möchte eigentlich mit einem Freund, mit einem Typen zusammen sein, der bereits eine Freundin, auch eine Brasilianerin hat. Das ist eigentlich so, bis zu dem Zeitpunkt des Ankommens des Killers. Sie ist so eigentlich ihre Gedankenwelt. Sie ist, wie gesagt, sehr familienverbunden, wirkt sehr warmherzig, sehr ja auch gastfreundlich und ja, sieht wahrscheinlich in Marie eine sehr gute Freundin, der man alles erzählen kann, so wie das beste Freundinnen halt so machen, dem Klischee nach. Und genau, daher muss man sagen, bleibt die Figur Alex relativ seicht beziehungsweise flach, würde ich jetzt erstmal sagen. Alex ist eher Objekt als Subjekt.
Kann man so sagen, ja. Also so viel kann man zu Alexa tatsächlich nicht sagen. Sie ist natürlich von ihrem Äußeren her das genaue Gegenteil. Sie hat lange dunkle Haare, dann, ne, was einen Gegensatz darstellt. Sie ist so ein Familienmensch, wird auch in der Familie eben inszeniert. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Und sie hat auch diese ganze Punk-Attitüde irgendwie überhaupt nicht an sich. Also ich erinnere mich da so an diesen rosa Schlafanzug, den sie da anzieht, bevor sie ins Bett geht. Ne? Das ist irgendwie so, steht komplett im Kontrast zu Marie, die sich da mit ihren Klamotten dann noch da einfach ins Bett legt und sich dann noch diesen Reggae-Song anhört. Das ist zu ihr vielleicht zu sagen noch. Genau, weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen hast.
Ja, ansonsten, also gerade der Punkt mit dem Schlafanzug und das, was hier mit einem ja gutbürgerlichen, ordentlichen, würde man sagen, Mädchen zu tun hat, die auf den Rat ihrer Eltern hört, der die Familie sehr wichtig ist, der auch der Rat und der Bezug zur Familie sehr wichtig ist, die sehr wahrscheinlich ihre Kindheit dort auf dem Land verbracht hat, die es auch immer wieder aufs Land zieht. Das steht ja auch so ein bisschen im Kontrast zu Marie, die sagt, oh Mensch, hier könnte ich ja nicht wohnen. Wenn, kein Wunder, dass du immer so gut lernen kannst. Die ist ja quasi mehr oder weniger der Hund begraben. auch ein schönes Wortspiel. Ein Hund gibt's auch, genau. Und man hat so diese, ja, wahrscheinlich idealtypische französische Familie vom Land. Es gibt eine Mama, es gibt einen Papa, es gibt einen kleinen Bruder, es gibt einen Hund, es gibt ein wunderschönes kleines Haus, beziehungsweise ja fast schon so ein Hof, der dort auch ja ganz idyllisch, ganz harmonisch eingerichtet aussieht. Alles ist so ein bisschen altbacken, alles ist noch so ein bisschen ja in der Zeit stehen geblieben. Und es wird einfach noch auf Werte, auf Familiäres sehr viel Wert gelegt, anstatt auf, wie es vielleicht Marie eher bevorzugt, dem Individualismus, dem ja persönlichen Vergnügen und einfach auch eben dem Ausleben von Individualität.
Ja, ganz genau. Und in diese wunderschöne Familienidylle stößt dann jemand rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach mit einer ziemlichen Gewalt. Denn unser Killer kommt an, Philippe Nahon betritt das Spielfeld, kommt mit seinem Truck angefahren und tötet erst den Vater, dann die Mutter, glaube ich, dann das Kind, obwohl das die Reihenfolge weiß ich jetzt gar nicht. Die
letzte. Vater, Hund?
Hund, ja, natürlich.
Mutter,
ja.
Kind.
Ja, genau. Ja. Auf äußerst brutale Weise. Gibt es dazu eine Charakterisierung? Wie würdest du den so beschreiben, den Philippe Nahon?
Man muss erstmal zum Schauspieler vielleicht selbst sagen. Also Philippe Nahon ist natürlich schon durch die Filme, die du bereits genannt hast, Carne und Menschenfeind und Irreversibel zum Zeitpunkt von High Tension bekannt.
Genau, man muss ganz kurz noch, man muss im französischen Kontext sagen, ist er natürlich noch viel bekannter. Also er hat auch schon in den 60ern mit Jean-Pierre Melville zusammengearbeitet, ne? Das ist gibt's schon, ja.
Als Philippe Nahon da auftritt, man kennt ihn.
Ja.
Er ist jemand und man hat auch eine typische Charakterzeichnung, in der man Philippe Nahon vielleicht sehen möchte, gern sieht, in der er etabliert ist. Und hier in High Tension wird das Ganze stringent fortgeführt. Es ist eine Weiterentwicklung des Charakters Philippe Nahon, auch wenn er nicht die gleiche Person spielt wie in Menschenfeind, Carne oder Irreversibel. Könnte man sich vorstellen, dass eben aus dieser Person spätestens in High Tension genau das wird. Und zwar haben wir es mit einem stummen, triebhaften Sexualmörder, könnte man es fast sagen, zu tun, der großes Gefallen daran findet, fast schon, oder was heißt fast schon, auf jeden Fall ein sadistisches Gefallen daran findet, seine Opfer auf brutale, laszive, fast schon, ja, natürlich sexuell konnotierte, aber auch lustvolle Weise zu töten. Geht dabei sehr ruchlos vor, mitleidslos und der eigene Gefallen am, ja, an den Qualen seines Opfers scheint ihn durch Stöhnen, durch langsame Bewegung, durch ein beruhigendes Atmen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu befriedigen, also körperlich als auch seelisch. Und insofern ist der Charakter in erster Instanz sehr ergiebig durch erstmal sein äußeres Auftreten. Er hat ja auch eine Kappe auf und einen Öl-, Ruß-, dreckverschmierten Overall an. Sieht aus wie so ein Hausmeister, der sehr stumm mit fast schon eiserner Miene daherläuft. Er hat auch eine Waffe, eine Penetrationswaffe, ein Rasiermesser, kein Küchenmesser. Geht auch durch ein Haus. In langsamem Tempo bekommt er ebenso seine Opfer, wie das auch schon ein Mann 30 Jahre vorher konnte. Und so könnte man Philippe Nahon in der Rolle des Killers als eine natürlich wiederum Weiterentwicklung beziehungsweise eine neue Genese des Splatter beziehungsweise Slasher-Killers sehen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe hier ganz oben stehen, bei mir in meinen Notizen, Sammelsorium bzw. Konstrukt aus ikonografischen Bezügen und dann dahinter Michael Myers, Jason Voorhees etc. stehen.
Ja.
Also so kann man das sehen. Es ist natürlich, hat man diesen Overall, das ist jetzt vielleicht nicht der gleiche, aber man denkt schon auch irgendwie an Michael Myers so irgendwie, finde ich. Ne? Der ist ein bisschen heller, glaube ich, noch der Anzug hier und noch dreckiger.
Was ich glaube, es ist wirklich so ein ganz altes, dreckiges Gelb.
Ja, genau, ja, richtig, ja. Also absolut hässlich. Dann natürlich der Fakt, dass er Trucker ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gelesen. Ich musste da persönlich, wahrscheinlich ist das jetzt nicht das, was du meinst, aber ich musste da an Duel denken von Steven Spielberg. Steven Spielbergs Debütroman, da geht es um einen Menschen, der auf einer Autobahn von einem Trucker verfolgt wird. Das ist aber sehr weit gelesen und das ist eher Wunsch als Gedanke bei mir. Aber du hattest gerade
eine Idee. Ich hatte auch bei dieser Darstellung des Autos durch diese Motorengeräusche und auch durch diese Musik, hatte ich an Jeepers Creepers gedacht.
Ach,
Der Killer verfolgt ja die beiden Jugendlichen auch mit so einer Mörderkarre, die sehr laute Motorengeräusche hatte, die auch unglaublich schnell war, immer, wie gesagt, souverän agierte, auch wenn es sich da jetzt um wirklich altes Ding handelte. Man muss dazu sagen, dass das in High Tension einem jetzt nicht unbedingt aufs Auge gedrückt wird. Es ist schon alles im Kontext dieses Settings, dieses Establishments, das High Tension aufmacht. Wir befinden uns in Frankreich Anfang der 2000er und da ist es eben nicht genau der Overall von Michael Myers und auch nicht genau die Waffe und auch nicht genau das Auto vom Killer aus Jeepers Creepers oder von der Schabe war es, glaube ich, sondern es, ja, hat schon einen eigenen Touch, aber wenn man so drüber nachkennt, die Filme kennt, dann erkennt man natürlich diese einzelnen ikonografischen Elemente auf jeden Fall.
Ja, absolut, ganz genau. Und dann natürlich hat er, seine Finger sind voll mit Ringen und sie sind sehr dreckige Fingernägel und so, ne? Und das ist das, was du auch schon so ein bisschen gesagt hast, dass es so eine motivische Unterkomplexität bei ihm zu geben scheint. Ne? Es gibt keinen wirklichen Grund, warum er das alles macht, sondern es ist so gut so Befriedigung und so, aber es ist jetzt nicht, da steckt jetzt nicht das Ziel dahinter, ich will jetzt irgendwie Geld oder Reichtum oder sonst was, ne? Sondern es ist sehr, sehr, sind sehr, sehr niedere Triebe. Genau, und das ist aber interessant, dass er schon dieses Konstrukt aus diesen ikonografischen Bezügen darstellt, meiner Meinung nach. Und auch natürlich ist Philippe Nahon schon allein ein ikonografischer Bezug, den man hier mit reinbringen kann. Aber es ist keine Figur, die jetzt so stark auf einen eigenen, ich nenne es mal Ikonografie-Willen gepolt ist. Ne? Also im Sinne von, dass es darum geht, jetzt hier eine Figur zu etablieren, die so eine starke, große ikonografische Qualität vielleicht mal entwickeln könnte, wie das Michael Myers oder Jason Voorhees hat. Ne? Es geht, glaube ich, eher, und das ist das, womit sich Philippe Nahon ankündigt, um eben diese brutalistischen beinhaltenden Schockeffekte, die wir da sehen, mit dem abgetrennten Kopf bei der Masturbation, dann mit dem ersten Mord des Vaters, mit diesem vielleicht ein bisschen schlecht, was heißt schlecht gealtert? Ich glaube, das sah damals schon so ein bisschen komisch aus. Der Schnitt ist ein bisschen sehr plötzlich gesetzt irgendwie, ne?
Und auch irgendwie versetzt. Irgendwas passt da nicht,
ja. Also mit diesem abgetrennten Kopf dann und dann den der abgetrennten Hand der Mutter. Das ist ja dann noch ein Thema. Genau, also dass es darum geht, sondern dass ich also im Prinzip durch die Unterkomplexität dieser Figur, dass wir zwar sagen können, wir erkennen das alles wieder, aber so einen eigenen großen Schurken hier in dem Sinne, der jetzt auch die nächsten 100 Teile in irgendeinem Franchise jetzt stattfinden könnte, das wird hier nicht aufgemacht irgendwie, ne? Sondern es geht eher erstmal um die Darstellung der Gewalt und um eine Terrorisierung der Figuren und des Publikums dann auch zu einem gewissen Punkt.
Ne? Ja. Also auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Killer natürlich um einen blanken Widerling. Erst auf den zweiten Blick kommt dann eben so diese Bezüge aus den 70er und 80er Slasher-Film auf. Aber ich bin da auch deiner Meinung, ich glaube nicht, dass Alexandre Aja mit irgendeiner Silbe daran gedacht hat, hier eine Ikone des Horrorfilms zu etablieren. Also das ganz gewiss nicht. Was ihn dann einzig und allein von seinen Bezügen aus den 70ern und 80ern unterscheidet, ist die Form eben der sexualisierten Gewalt. Das Sexuelle kommt hier mit rein. Das hatten wir bei Michael Myers nicht, das hatten wir bei Jason nicht. Dieser, ja, eben für den New French Extremism typische ja, sexuelle, fast schon gewaltpornografische Inhalt, der dann hier durch die Figur des Killers, eben Philippe Nahon, eingebracht wird und auch wieder als eine Weiterentwicklung seiner eben, ja, genretypischen Rolle gesehen wird, denn in Menschenfeind war ja auch schon ein, ja, fast schon pädophiler Vater seiner Tochter. Und das Ganze wird dann hier nochmal depressiver, vielleicht auch nihilistischer und viel brutaler und ja, nach außen kehrender, schreiender auf die Spitze getrieben.
Es ist auch interessant, dass er ja dargestellt wird als eine Figur, die auch so widerlich ist irgendwie, dass man jetzt auch sich nicht vorstellen kann, dass sie in irgendeiner Form auf legalem Wege sexuelle Aktivitäten irgendwie hätte. Ne? Also das wird ja auch schön symbolisiert durch diese, dadurch, dass er eben nicht das große Messer hat, sondern eben dieses sehr kleine Phallus-Symbol, wenn man es so lesen möchte, hat mit dem Rasiermesser. Okay. Ne? Also es ist schon eine Figur, die dann auch irgendwie klein gehalten wird und die sich also nicht als diese, eigentlich nicht als diese übermächtige Gestalt dargestellt wird, wie das vielleicht die unsterblichen Ikonen der 80er sind. Ne? Genau, aber das ist ja jetzt eigentlich, klingt das ja jetzt erstmal, abgesehen von dem Gewalthaltigen, erstmal gar nicht mal so spannend. Ne? Also wir haben hier zwei Figuren, okay, es gibt eine gewisse sexuelle Spannung, es gibt eine Begierde, die werden halt verfolgt von diesem Killer, der jetzt nicht diese krasse Ikonografie hat. Klar, es ist sehr gewalthaltig und Schockeffekt und so weiter. Aber das reicht ja jetzt noch nicht für einen Film, über den es sich lohnen würde, hier jetzt erstmal zu reden. Sondern es gibt ja dann einen Twist. Und das ist ein Twist, über den wir reden müssen, vor dem Hintergrund, dass man dann gerade beim nochmaligen Schauen und auch beim Philosophieren über diesen Film auf einmal ganz anders drauf blicken kann. Was passiert denn da?
Also, ich hatte es versucht, bei meiner Inhaltsangabe elegant zu umschiffen.
Ach so, ganz jetzt, kurz, das ist jetzt der offizielle Spoiler-Teil. Genau. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und nichts verraten haben wollt, hört euch das jetzt nicht an, guckt den Film und kommt dann wieder. Aber jetzt können wir euch versprechen, jetzt gibt's den Spoiler.
Ja, ich stoße mitten rein. Und zwar kommt ziemlich am Ende des Films bei einer Polizeiuntersuchung der Tankstelle der Hinweis auf, dass der Mörder gar keine dritte Person ist, sondern doch, es ist schon eine dritte Person. Aber es kommt raus, dass Marie eben der Mörder beziehungsweise die Mörderin ist. Und so gesehen haben wir zwei Personen in einer Person, die im Film parallel montiert werden bis zu diesem Zeitpunkt des Aufdeckens. Und dann steuert der Film immer deutlicher oder immer entblößter darauf zu, darzustellen, dass eben der Killer und Marie eine Person sind, die sich in irgendeiner Form, das ist zu diskutieren, in ihrer Darstellung, in ihrem Auftreten abwechseln.
Ganz genau. Also es gab nie einen Mörder. Marie ist die Mörderin, genau. Hat auch Alexia entführt, hat die Familie umgebracht. Das kommt alles raus. Genau. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir anfangen können, so richtig schön loszulegen. Hattest du das Gefühl beim wiederholten Schauen, dass das in einer gewissen Weise bereits vorbereitet wird, dass diese Figuren vielleicht eins sein könnten? Gibt es da irgendwelche Hinweise drauf, die dir vielleicht aufgefallen sind oder so?
Jetzt, nachdem man den Film natürlich schon einige Male gesehen hat, aber auch schon nach dem ersten Mal, könnte man sagen, dass die Anfangssequenz, als Marie auf der Pritsche in der Psychiatrie fast schon so mantraartig vor sich her sagt, ich weiß es gerade gar nicht. Aber du
und Zitat auch nicht parat.
Aber sorry. Mehr oder weniger, du und ich, wir werden eins. Also nichts mehr wird zwischen uns kommen. Wir werden bald immer für immer irgendwie vereint und gemeinsam sein.
Genau.
Sinngemäß. Ist jetzt natürlich auch doppeldeutig zu sehen. Meint sie sich und ihr zweites Ich oder meint sie sich und Alex? Aber es gibt natürlich immer mal leichte Hinweise, die darauf hinweisen könnten. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Marie, nachdem alle ins Bett gegangen sind, haut sich auf die Pritsche, hört nochmal Musik und beginnt zu masturbieren. So. Und mit dem Höhepunkt, mit dem Orgasmus Maries, dieser Kulmination an Emotionen, an Gefühl, an, ja, vielleicht auch Liebe, vielleicht aber auch wiederum Entschlossenheit und Entscheidungskraft, kommt der Mörder am Haus an. Mhm. Also es herrscht da auch eine Parallelität zwischen dem Orgasmus und dem Ankommen des Killers am Haus. Mhm. Und da könnte man spätestens darauf kommen, dass genau diese Achse beabsichtigt ist und schon mal anzeigt, dass sowohl bei Marie als auch beim Killer ein Initiationsmoment stattfindet, der durchaus von einer Person stammen könnte, den man gleichschalten könnte. Mhm. Dann gibt es sogar noch früher den Moment, dass sich Marie dem Ganzen so ein bisschen entzieht, vielleicht noch mal so eine ruhige Minute braucht, mhm. aus dem Haus herausgeht, sich auf eine Schaukel ins Dunkle setzt, eine Zigarette raucht und noch mal ganz, ja, in sich gekehrt, ganz entspannt ihrer Freundin Alex beim Duschen zusieht, mhm. Die gerade eine Dusche nimmt, und durch das Badfenster kann Marie von der Schaukel quasi in aller Seelenruhe mit voyeuristischem Blick, mit einem, ja, schon Male Gaze, mit einem sehr männlichen Blick, mit einem ausbeutenden Blick. Es ist, mhm. ist wirklich nur der Schambereich und der Brustbereich zu sehen. Mhm. Könnte man sagen, dass hier schon, ja, Elemente installiert werden, die dann letztlich das Ende in irgendeiner Form so sehr es einen auch stören mag und so unlogisch es an manchen Stellen wirkt, aber legitimiert, dass Marie und der Mörder durchaus eine Person sein können. Mhm. Genau, das wären so zwei Momente, die ich jetzt einfach herausgreifen könnte, die das für mich schon am Anfang relativ deutlich machen. Mhm.
Wunderbar, also gerade Masturbation und das Ankommen des Killers, diese Gegenschnitte, das habe ich mir auch montiert. Das ist ein Hinweis, wo man sich beim zweiten Mal gucken dann denkt, ah ja, alles klar, ne? Masturbation, der mhm. kommt an. Also es baut sich auch so ein Befriedigungsgefühl mit dem unterschwelligen Wissen dieses Massakers dann irgendwie auf, ne? Also das ist vielleicht was man nennen kann. Man kann auch, das ist jetzt ein bisschen abstrakter, aber man kann auch sehen, dass der ganze Film im Endeffekt mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen sehr, sehr stark entweder an Marie oder an den Killer gebunden ist. Mhm. Also, dass wir das immer einen von beiden verfolgen, meistens Marie natürlich, ne? Der Killer ist ja nicht in allzu vielen Szenen dann im Großen und Ganzen dann doch zu sehen, ne? Aber gerade wenn er dann im Haus rumschwirrt, dann ist das so, dass wir schon den Killer im Fokus haben und Marie auch sehr, sehr häufig so dabei ist, ne? Also sie versteckt sich unter dem Bett, dann versteckt sie sich in diesem Schrank im Bad, mhm. Während die Mutter umgebracht wird. War das im Bad?
Im Schlafzimmer.
Im Schlafzimmer, ja, genau. Versteckt sich auf jeden Fall in diesem Schrank da, im Schlafzimmer. Und es gibt auch, und das finde ich sehr, sehr genial, die Interaktion mit Alexia, zwischen Alexia und Marie, während der Killer eigentlich was anderes macht, die finde ich sehr, sehr großartig. Mhm. Ich denke da gerade an die Ermordung des Kindes, weil während Marie in diesem Zimmer ist und die gefesselte Alexia sieht und sie nicht befreien kann, reagiert Alexia gar nicht so sehr auf sie. Also sie versucht sie da so zu schütteln und so, ja. Aber man könnte, glaube ich, Marie da rausschneiden und die Handlungen und die Mimik, Gestik von Alexia würde immer noch funktionieren. Interessant ist es dann, wenn der Schrei des Kindes draußen zu hören ist und das Kind wegrennt, dann schaut sie da raus und dann sieht man ja, geht Marie aus dem Zimmer und man sieht, wie Philippe Nahon da unten langläuft. Ne? Und das ist in einer gewissen Weise spannend, weil in der Folge ist es dann so, dass Marie danach wieder in das Zimmer zurückkommt und Alexia immer noch nicht auf sie reagiert. Sie reagiert dann erst wieder auf eine Figur oder sie reagiert dann lustigerweise auf Marie, während Marie wieder dann aus dem Zimmer rausgeht, weil sie hört, dass der Killer wieder zurückkommt. Da sieht sie, also da geht Marie aus dem Zimmer und während sie zurückgeht, sehen wir, wie Alexia ihr mit ihrem Blick folgt.
Ja.
Und kurz darauf kommt aber der Killer rein. Und das ist so ein Zwischenmoment. Man kann ja nicht, sie kann ja nicht zum einen rausgehen, weil der Killer war ja nicht im Zimmer und dann wieder reingehen.
Genau,
Das heißt, das könnte man ja so interpretieren, dass das so eine Art zurückgespultes eine zurückgespulte Szene ist im Prinzip, ne? Also, dass sie rausgeht, aber eigentlich, also sie, das ist jetzt super kompliziert, wie ich das erkläre. Sie sieht, wie Marie rausgeht, aber eigentlich sieht sie, wie der Killer reingeht. Mhm. Man müsste es also rückwärts abspielen, ja, sozusagen, um die richtige Szene, die in dem Moment real wäre, zu bekommen. Mhm. Weil dann folgt dann der Abtransport sozusagen. Und auch diese Interaktion oder die fehlende Interaktion ist dann auch im Auto absolut zu sehen, ne? Also sie kann ja nicht gleichzeitig fahren und hinten drin sein. Und Alexia reagiert gar nicht auf sie. Dieses Gefühl kommt bei uns auf, weil Marie sie die ganze Zeit anguckt und so weiter, ja, und so fort. Alexia schaut Marie kein einziges Mal richtig intensiv an. Also, ne? Das finde ich spannend. Das wirkt das übrigens auch beim zweiten Mal gucken extrem komödiantisch, finde ich, und fast schon lustig, wenn sie dann sagt, pst, er könnte uns hören. Ne? Und dann spielt da zusätzlich noch diese Musik, die er da im Radio hört und so. Das finde ich sehr lustig. Mhm. Das ist auch so ein Hinweis, der beim zweiten Mal irgendwie auffällt, finde ich. Genau, das waren so die Hinweise, die ich bis dahin so erkannt habe. Ja.
Okay, habe ich auf jeden Fall auch so wahrgenommen. Also Alex reagiert ja überhaupt nicht auf die Interaktion Maries. Und das fällt einem, muss man aber auch sagen, erst auf, wenn man das Ganze weiß, beziehungsweise wenn man versucht, das Ende, wenn man versucht, dem Ende irgendeinen Sinn zu geben, wenn man versucht, das Ende zu dekonstruieren, dann sucht man natürlich nach einzelnen Reizpunkten, nach Elementen, die eben das Ende bestätigen könnten. Und da ist das auf jeden Fall einer. Ja. Aber so ziseliert, wie du das jetzt geschildert hast, ist mir das gar nicht aufgefallen. Also da werde ich beim nächsten Mal noch drauf achten müssen, gerade mit dem Vor- und Zurückspulen, was du gesagt hast. Das klang wirklich interessant.
Ja, es gibt natürlich noch so, ja, das auf jeden Fall, das ist ein bisschen schwierig irgendwie, ein Hinweis, aber das ist so für mich diese Denke, er kann ja nicht gleichzeitig rausgehen, wo er vorher nicht drin war, ne, und dann wieder reingehen. Und es gibt aber auch noch so ein paar andere kleine Hinweise. Natürlich gehört dieser kritische Blick gegenüber dem Vater auch dazu. Dazu gehört auch dieses Schattenspiel dazu. Man könnte sagen, die Identität löst sich so ein bisschen auf in dem Schatten, genauso wie unter der Kapuze dann, ne, während sich die Kamera so um sie herumdreht, ne, sehen wir ihr Gesicht nicht mehr. Und da kann ja auch so ein Punkt stattgefunden haben, weil sie ja auch genau in diesem Moment dann eben Alexia beim Duschen beobachtet. Das sind noch so, so Hinweise, die man da auf jeden Fall lesen kann, ja, oder reinlesen kann, oder sehen kann, finde ich.
Konntest du dir durch diese Entdeckung das Ende logisch erklären? Konntest du sagen, okay, ich habe jetzt dies, das und jenes entdeckt, jetzt stört mich das Ende nicht mehr? Denn ich habe mitbekommen, im Internet stören sich viele Leute wirklich an diesem Ende. Und es gibt unzählige Erklärvideos, wie das Ende denn letztlich zu verstehen ist. Also es scheint ein unheimlich großer Drang danach zu bestehen, das Ende in den Kontext des vorherigen einbetten zu können, um dem Film nun gelungen oder nicht gelungen zu empfinden.
Mhm. Das sehe ich auch so. Das sehe ich nicht so. Ich kann dem erst mal einen Sinn verleihen. Also ich kann ja erst mal sagen, wie ich das erst zuerst gesehen habe. Ne? Und zwar gibt es ja da so dieses ganz klassische Motiv, was wir jetzt schon erklärt haben. Marie will eben Alexia, sie ist verliebt in sie. Alexia will das aber nicht, weil sie ist auch nicht homosexuell. Ja. Sie steht nicht auf Frauen. Das heißt, es gibt natürlich diese Lesart, dass Marie sich einen Killer imaginiert, um selbst eben eine Art Heldenreise anzutreten, um dann eben als Retterin in der Not zu kommen, ne, den Killer umzubringen und dann dieses Gefühl zu haben oder dieses Happy End zu haben, dass sie in gewisser Weise die Prinzessin rettet vor dem Drachen, ne, so klassisch irgendwie gesagt, ne. Und zugleich versucht sie das irgendwie, sich so ein Szenario zu schaffen, in dem diese von ihr vielleicht nicht allzu sehr akzeptierte bürgerliche Familie, weil sie ja auch so punkig ist und weil natürlich dieses ganze Konzept, dass sie, Konzept ist jetzt das falsche Wort, aber der Fakt einfach, dass sie lesbisch ist, in diesem Kontext, in diesem glücklichen Familienkontext auch dieses sehr konservative Bild irgendwie nicht so richtig reinpasst. Ne? Das heißt, das ist auch so ein Punkt, der eliminiert werden muss. Die Familie muss weg und sie will Alexia nur für sich. Ne? Und das ist so dieses Gedankenspiel, was sie in diesem Kopf, in ihrem Kopf sozusagen durchgeht und was dann implodiert in diesem Fakt, dass sie sich eben diesen imaginierten Killer schafft, der dann die Familie ausradiert und der dann dafür sorgt, dass der sozusagen einen Drachen darstellt, der dann eben getötet werden kann, sodass sie dann die Prinzessin hat. Genau, dass dieses Szenario sozusagen entsteht und dass dann vielleicht auch eher so ein Szenario geschaffen wird, wie wir es vielleicht am Anfang des Films im Auto hatten, ne? Also dieses Roadmovie-mäßige, zusammen durch den Sonnenuntergang, ne? Und niemand hält uns auf und so. Das ist etwas, also so wie ich das erstmal lese, dass sie das tut. Es gibt aber auch störende Elemente, die mich dann wiederum zu einer anderen Lesart zurückkommen lassen. Das will ich aber erstmal nicht sagen. Ich will erstmal sehen, wie du das siehst.
Ja, ich hatte mich tatsächlich damit zufrieden gegeben, dass ich für mich an den Punkt gelangt bin und gesagt habe, okay, wir haben es hier von Minute so und so bis Minute so und so in der Filmrealität mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun. Die Geschichte wird aus dem Kopf Maries geschildert. Und sie entwickelt natürlich imaginiert eben diesen Killer, diese, ja, ich nenne es mal monströse Abspaltung des eigenen Ichs, um natürlich letztendlich Alex in irgendeiner Form zu isolieren, um wirklich mit ihr vielleicht eins zu werden oder sie eben nur noch für sich zu haben. Und das hatte mir eigentlich schon gereicht, dass ich dem Film diese ganzen offenen Stellen, diese offenen Fragen verziehen habe, die einen da vielleicht so an den Kopf stoßen könnten, sei es im Moment an der Tankstelle, warum der Tankwart da jetzt nun zum Schrank geht, eine Flasche Wodka oder ich weiß gar nicht, Korn rausholt, für den Killer. Aber dann letztlich auf den Kameraaufnahmen das irgendwie auf eigene Faust macht und letztlich Marie von hinten mit einer Axt ankommt und so weiter und so fort. Da gibt's so ein paar Ungereimtheiten. Wer fährt das Auto? Wer fährt das zweite Auto, das letztendlich verunfallt? Wie kommt dann aber, Alex wiederum an den Punkt, wo dann erstmal Marie hinkommen muss und so weiter und so fort? Da entstehen viele Ungereimtheiten, die anstößig sein könnten. Aber wenn man sich mit dem einfachen Gedanken abfindet, man befindet sich während des Films im Kopf einer Psychopathin, eines Maniacs, dann finde ich diesen Plot-Twist in seiner Logik, in seiner sehr eigenwilligen Logik, auch legitim und störe mich nicht an ihm.
Das sehe ich in gewisser Weise auch so, weil ich habe es tatsächlich, ich habe da eine sehr radikale Lesart vorgenommen. Und zwar dahingehend, dass alles, was wir außerhalb der Psychiatrie sehen, im Prinzip nur im Kopf stattfinden kann und in gewisser Weise gar nicht so überhaupt passiert sein muss. Also ich habe das eher so gelesen, dass da vielleicht etwas passiert sein kann und das ist so ein bisschen vermischt alles, ne? Also man vermischt sozusagen vielleicht das, was wirklich passiert ist, mit diesen ikonografischen Bezügen und so, zu denen ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr sag irgendwie. Aber dass es eher um das geht, was im Kopf stattfindet. Denn diese Unstimmigkeiten, die sind mir natürlich auch aufgefallen. Also sie fahren ja mit dem Auto erstmal zu der Farm. Gleichzeitig kommt da dann ein riesiger Truck dann in der Nacht an, der von dem Killer gefahren wird. Das passt ja so nicht zusammen. Die sind ja eine Weile gefahren. Wo kommt dieser Truck her? Ne? Das ist eine Ungereimtheit. Die Kindesermordung ist auch, obwohl ich sie jetzt irgendwie erklärt habe, habe ich schon das Gefühl, mir das so ein bisschen zusammenkonstruiert zu haben, dass sie gleichzeitig oben ist und gleichzeitig eben das Kind ermordet wird oder erschossen wird dann in dem Feld. Die Tankstellenszene ist auch so ein Punkt. Wir sehen ja ganz klar, wie Marie vorher mit dem Tankstellenwart redet. Ne? Wie sie mit ihm redet, wie sie sich dann, während der Killer dann reinkommt oder wenn der Killer reinkommt, dann dahinter versteckt oder hinter so einem Regal versteckt. Der Killer möchte dann eine Flasche irgendwie Alkohol, Whisky oder was weiß ich, oder Korn oder Korn. Ja, genau, irgendetwas. Geht dann hin und der Tankwart zwinkert Marie so zu.
Ja.
Ne? Und gleichzeitig wird der Tankwart ja dann im nächsten Moment ermordet. Das heißt, wem hat er zugezwungen? Ne? Da gibt es ja dann niemanden. Kann man sich so erklären, dass Marie sich das so herauskonstruiert hat, dass sie dann an dieser Stelle ist? Meinetwegen, ne? Ist aber eine Ungereimtheit. Und dann natürlich das mit den zwei Autos, ne? Dass da wirklich zwei Autos fahren und es kann nur eins gesteuert werden, sozusagen, wenn wir davon ausgehen, dass Marie und der Killer eine Figur sind. Genau, deswegen komme ich zu einer etwas alternativen Lesart dann auch, dass die ganze Handlung in einer gewissen Weise eine Konstruktion ist und Marie und Alexia sich eventuell tatsächlich niemals wirklich kannten. Das ist die These, die ich habe. Und zwar auf eine gewisse Weise, dass sie sich eher, dass sie vielleicht Marie aus der Entfernung irgendwie mal beobachtet hat und sich dann gedanklich in ihr Leben reinmontiert hat. Also sich wirklich eher imaginiert hat als eine Figur auch, die eben dann eine studentische Freundin von ihr ist. Ne? Also dass sie eigentlich das reinmontiert hat und das, was sie in der Zwischenzeit wirklich macht, ist eben das, was der Killer tut.
Ja.
Das heißt, ne, vielleicht tatsächlich ist dieses Phänomen, dass sie eine sexuell affiziert wurde von anderen Frauen und diese dann getötet und umgebracht hat, beides getötet und umgebracht oder sexuell missbraucht hat und umgebracht hat, dass das tatsächlich ihr Standardleben ist und dass sie dann in diesen Truck ankommt und dann eben dieses Haus terrorisiert. Weißt du? Das wäre so eine Lesart, die ich habe. Und ich finde, das wirkt vor dem Hintergrund irgendwie plausibel, weil auch alles andere in diesem Film irgendwie mir sehr konstruiert und vielmals auch popkulturell beeinflusst zu sein scheint. Also ich musste bei dem Haus zum Beispiel auch irgendwie an Psycho oder Texas Chainsaw Massacre denken irgendwie, ne? Also dass man vielleicht davon ausgeht, dass sie in einer gewissen Weise eine gewisse popkulturelle Beeinflussung in ihrem Leben hinter sich hat, wie wir das alle haben, und das irgendwie alles dann in diese Gedankenwelt reinpackt, um dieses Szenario sich zusammenzuspinnen in ihrem Kopf, ne? Die Geschichte ist dann wiederum eine sehr gewollte Heldenreise und man könnte jetzt natürlich argumentieren, warum geht dieses Happy End in ihren Gedanken dann nicht auf? Und da bin ich wieder, ne, also warum ist es dann am Ende nicht so, dass sie einfach den Killer tötet, sie und Alexa kommen zusammen, alles gut, Happy End, ne? Sondern warum gibt es dann wiederum diesen Einschnitt, dass sich in ihrem Kopf dann herausstellt, dass sie das in Wirklichkeit war? Und da ist mir so der Gedanke gekommen, dass dieses Spannungsverhältnis oder beziehungsweise die Distanz zwischen ihrer vielleicht sehr punkigen Lebensrealität und diesem Außenseitertum und dieser bürgerlichen Familie, diesem Gegensatz zu Alexias Leben, so groß ist, dass sie das selbst in ihrem Kopf, in ihren Träumen nicht auf einen Nenner bekommt. Und dass diese Selbstzweifel, dass vielleicht Selbstzweifel bestehen, dass vielleicht auch ein eigenes Bild von Abschaum irgendwie und eine eigene, vielleicht Antipathie für das eigene Selbst besteht, dass sie es nicht hinbekommt und sich dann unbedingt diesen Punkt in ihrem Kopf dann reinbekommt, dass es nicht der Killer war, der diesen Tankstellenwart umgebracht hat, sondern sie. Das heißt, bis zu dem Tankstellenwart, bis zu dem Kamerabild funktioniert ihre Geschichte wunderbar, dann bricht auf einmal dieses Bild ein und die ganze Geschichte ist dekonstruiert, sozusagen. Genau, also im Prinzip dieser Punkt, dass selbst der Traum kein zuverlässiger Zufluchtsort für das eigene Herstellen eines eigenen Wunschzustandes ist, dass die Distanz und vielleicht auch die eigene psychologische negativ beeinflusste Befassbarkeit oder nicht zutrifft. Also die Geschichte läuft erst sehr geplant, genau, und dann sehen wir eben die Überwachungskamera und auf einmal trifft dieser Bruch ein, der vorher in der Geschichte auch schon vorbereitet wird, durch diese distanzierte Darstellung zu der Familie, durch die Schatten und so weiter und so fort. Das wäre meine vielleicht sehr, sehr weitgehende Lesart, die ich da irgendwie reinbringen wollte.
Das ist auf jeden Fall wirklich, ja, eine steile These, eine steile Lesart, die ich gar nicht so weit gedacht hatte. Also ist jetzt komplett neu für mich. Ich habe versucht, da ein bisschen mitzukommen. Aber ich frage dich einfach mal, wie erklärst du dann den Moment, dass der Vater von Alex sagt, Alex hat uns schon viel über dich erzählt. Gehört das dann zum Traum? Ist es dieses Wunschdenken von Marie?
Kann ja sein, dass diese Option irgendwie offen gelassen wird, ne? Also zu diesem Traum könnte ja auch, das wirkt ja in ihrer Logik dann, wenn man meiner Logik folgt, nur plausibel, dass sie sich irgendwie schon lange kennen und dass es da irgendwie zumindest so einen gewissen Drang oder so eine gewisse Form von Zuneigung zwischen beiden gibt. Ne? Aber es wirkt schon also ich habe das so gesehen, dass sie schon länger oder sich imaginiert, dass sie schon länger befreundet sind und dass sozusagen Alexia von Marie von ihrer eigenen sexuellen Beziehung zu Frauen oder eher zu Marie überzeugt werden muss. Ne? Und dass das durch diese imaginierte Heldenreise geschieht. Weil auch Heldenreise, ne, das ist ja auch so ein klassisches popkulturelles, fiktionales Trope, was immer wieder aufgegriffen wird. Ne? Und es geht ja hier in diesem Film auch dann über sich hinauswachsen. Ne? Weil während sie im Haus ist, ist sie ja total ängstlich und versteckt sich nur, während vor ihren Augen zum Beispiel die Mutter umgebracht wird. Ne? Und sie wächst ja dann, kommt ja dann an diesen Punkt, an dem sie sich dem Killer dann zwangsläufig stellen muss, in diesem Gewächshaus dann am Ende. Ne?
Genau. Richtig.
Ja, genau.
Vielleicht noch einen anderen Punkt. Mhm. Letztlich wird ja der Twist oder passiert der Twist in der Tankstelle, während die Polizeibeamten die ersten Aufnahmen auswerten. Der Handlungsstrang, dieser ja, kleine Sensationsmoment, ist ja jedoch losgelöst vom Wissen der beiden Mädels, die noch quasi on the road sind.
Ja.
Aber ab dem Moment beginnt für den Zuschauer das, oder auch für den Film, das stückweise Aufdecken des bisherigen Geheimnisses, dass Marie und der Mörder eine Person sind. Mhm. Inwiefern geht durch dieses ja sich eingestehen, Alex nicht, sag ich mal, zu sich ranholen zu können, nicht für sich erobern zu können, geht mit diesem Twist einher, der ja quasi nur zwischen Zuschauer und den Polizisten passiert, aber ja gar nichts mit den Mädels zu tun hat, weil die ja gar nicht wissen, dass die Polizisten das jetzt aufgedeckt haben. Mhm. Sondern der Film zeigt dann, okay, die Polizisten haben das aufgedeckt. Auf einmal übernimmt ein zuverlässiger Erzähler und sagt, okay, ich zeige euch jetzt mal Stück für Stück, wie es wirklich ist. Mhm. Was hat der Moment mit den Mädels zu tun? Beziehungsweise, ich versuche es nicht zu kompliziert zu beschreiben, aber wie kann sich der Traum eben Maries nicht verwirklichen, weil eben dieser Moment mit dem Polizisten stattfand? Was hat das mit Marie zu tun? Das hat ja nur was zwischen dem Zuschauer und dem Film zu tun.
Genau, ja, aber es ist eine, aber das, also das funktioniert für mich vor dem Hintergrund immer noch, wenn wir uns vorstellen, dass wir die ganze Zeit selbst in diesem losgelösten Moment im Kopf von Marie sind. Also, dass sie sozusagen einen Erklärungsversuch findet, damit sie damit diese Beziehung nicht funktionieren kann.
Weil sie, also auch dieser Moment der Polizisten passiert, ist nicht, also
ja,
ist jetzt nicht
nicht in der Realität passiert.
Okay.
So, also das wäre meine Erklärung dafür, weil ich finde, dass auch durch die Eröffnung des Films irgendwie ist das mehr oder weniger, nee, es ist nicht naheliegend, ne, ganz und gar nicht, aber es ist irgendwie, macht diese Eröffnung diese Lesart auf, weil wir ja die Psychiatrie sehen und dann haben wir ja einen recht harten Cut und dann sehen wir ja die beiden auf der Straße. Ja. Also dass man irgendwie diese Vorstellung hat, dass sie im Prinzip das alles nochmal so durchgeht und sich da was zurechtkonstruiert. Ich gehe natürlich damit, dass es relativ schwer ist zu erklären, warum das dann im Endeffekt für sie nicht aufgeht. Ne? Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie dann natürlich vielleicht auch irgendwie im Unterbewussten mitbekommt, aha, ich bin jetzt aber in der Psychiatrie gelandet. Ne? Wie ist denn das? Wie geht denn das jetzt damit einher, dass ich dieses Happy End eigentlich mit ihr habe? Ne? Und dass dann sozusagen dieses Bild oder diese Szene, eine der wenigen losgelösten Szenen im Film, die wirklich losgelöst sind von Marie und dem Killer, also das ist ja eine der ganz, ganz wenigen Szenen, wo wirklich keine von beiden vorkommt. Vielleicht sogar die einzige. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Dass dann sozusagen so eine Art Korrektiv in ihrem Kopf stattfindet, was sagt, nee, also so wie du das denkst, so funktioniert das nicht. Ne? Dass die eigene, dass der eigene Selbsthass eventuell so groß ist. Das ist jetzt natürlich viel Interpretation.
Und ich hoffe jetzt mal ganz einfach, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nachvollziehen können.
Ja, das, da habe ich auch
Zweifel. Ich möchte aber dennoch mal bei dem Punkt bleiben. Also mich wurmt das gerade wirklich. Eine ganz wichtige Szene, die wir bisher so ein bisschen übersehen, beziehungsweise vielleicht auch absichtlich übergangen haben, ist in diesem Auto passiert, ganz am Anfang, als die beiden Mädels quasi zum Haus der Eltern von Alex fahren. Marie hat in diesem Auto einen Traum.
Ja.
Sie träumt während der Autofahrt, das Ende des Films, das große Finale, schon nach. Allerdings träumt sie sich dort selber als Opfer. Mhm. Am richtigen Ende des Films ist Alex das Opfer, im Traum ist sie das Opfer. Mhm. Und sie sagt dann ja auch, sie war in diesem Film Opfer und Täter zugleich. Das war für sie ein ganz konfuser Traum und so weiter und so fort. Mhm. Und für mich schafft eben dieser Traum diesen Initiationsmoment, wie das Ganze abzulaufen hat, wie sie sich ihre Fantasie letztendlich vorstellt, dass sie vielleicht nicht Killer und Marie in einer Person ist, sondern dass sie Marie und Alex in einer Person ist. Dass das so ein bisschen diese höchste Form der Liebe sein sollte, die höchste Form des ja, sich Begehrens, was ja dann ganz weit weggeholt auch wieder in Call Me By Your Name auftritt, in dem der eine den Namen vom anderen sagt, dass der eine im anderen aufgeht. Das muss einen Ursprung haben, einen historischen Ursprung, dieses Motiv, das wahrscheinlich weit in die Geschichte zurückreicht, vielleicht irgendwie beim Marquis de Sade und so weiter, in diese wirklich überzogene Form der Liebe, diese krankhafte Liebe von anderen Menschen, dass man den anderen in sich drinnen hat, also natürlich auf einer sexuellen Ebene in sich drin, aber auch wirklich in sich aufnehmen, einatmen möchte und zu einer Person verschmilzt. Das wird sowohl in Liebesfilmen wie zum Beispiel, was ja auch ein sehr wirklich extremer Liebesfilm ist, Call Me By Your Name aufgegriffen und dann natürlich auch wieder in High Tension durch die Form des Begehrens. Und dieser Traum, der am Anfang des Films Marie noch mal klar macht, okay, ich will Alex wirklich nur für mich haben, bringt sie letztlich zum Entschluss, dass sie sowohl Täter als auch Opfer irgendwie in einer Person ist, Opfer, aber sowohl mit Alex und sich selbst. Ja, auch eine ganz komplizierte Rechnung, der man vielleicht gerade nicht so folgen konnte. Das geht jetzt wirklich schon sehr tief in die Materie, psychologisieren. Aber
Und wir sind beide keine Psychologen.
nein,
Das kann man
Küchenpsychologe.
sagen. Ja, Küchenpsychologen sind
Aber
wir.
durch, ja, durch die Referenz des für mich auch wirklich sehr eindrucksvollen Films Call Me By Your Name und auch dieses mantraartige Sagen, ich bin der, du bist der und so weiter, bringt mich das auf die Schliche, dass das irgendwann mal in der Historie von irgendeinem Dichter, von irgendeinem, vielleicht auch sogar Shakespeare oder so, von in irgendeinem Sonett oder in irgendeiner Liebesarie irgendwann mal vorkam, dass der eine Liebende im anderen aufgeht. Ich weiß nicht, ob das was mit Eros und Thanatos zu tun hat. Kann auch mit reinspielen. Auf jeden Fall diese höchste Form der Liebe, die dann eben ja letztlich zur absolut nihilistischen Katastrophe führt. Und ja, sage ich mal, in einem Orgasmus endet, den der New French Extremism mit seiner Eigenart des Körperhorrors, des Bodyhorrors, des ja, Torture-Porns dann auch wiederum ja, determiniert in irgendeiner Form, wie diese Liebe zu gipfeln hat.
Das hätte ich nicht gedacht, dass wir heute über High Tension und Call Me By Your Name in einem Podcast reden. Aber ich finde das einen sehr plausiblen Punkt, den du gemacht hast. Und der passt ja zu der Lesart, die man oder die wir am Anfang so präsentiert hatten, ne? Also sie imaginiert sich einen Killer, um mit ihr zusammenzukommen und so,
Richtig,
ne? In dem Kontext wäre das ja richtig. Ich möchte meine eigene Lesart dahingehend trotzdem nochmal versuchen zu verteidigen,
ja.
zumindest. Und zwar dahingehend, dass man ja auch sagen könnte, okay, wenn alles in ihrem Kopf stattfindet, ist ja eventuell sogar Alexia ein Konstrukt, vielleicht auch aus mehreren Frauen, die sie in ihrem Leben irgendwann schon mal gehabt hat. Und dann würden diese ersten Szenen, dieser Traum, den sie hat, das würde für mich dazu oder dafür sprechen, dass sie vielleicht noch so ein bisschen am Ordnen ist, wie diese Geschichte eigentlich abzulaufen hat, um sie auf einen Nenner zu bringen. Und dass auf dieser Ebene bis zum nächsten Moment dann Alexia noch überhaupt nicht existiert. Also, dass Alexia im Prinzip auch so ein Hirngespinst ist, was dann
Ja.
erst entwickelt wird und was in dieser ersten Version des Endes dieses Traum des Films noch gar nicht so funktioniert, wie es dann im tatsächlichen Ende des Films funktioniert, ne? Genau. Das wäre meine kurze Verteidigung. Aber ist ein valider Punkt auf jeden Fall, klar. Ich weiß, dass das sehr weit hergeholt ist. Ich wollte nur auch dahingehend irgendwie versuchen, mir diese Ungereimtheiten mit dem Truck und so weiter und so fort irgendwie zu erklären, weil ich es mir ein bisschen, du hast gesagt, viele im Internet gerade machen es sich sehr leicht und sagen, ja, das, dann funktioniert das ja nicht, dann ist das schlecht. Ich bin immer eher dafür, darüber nachzudenken, wie macht's denn Sinn? Mhm. Und da kommt man dann auch auf interessantere Diskussionen, finde ich, auch wenn es vielleicht nicht so hundertprozentig nachweisbar und klar ist, wie ich es vielleicht auch gerne hätte. Aber es ist erstmal eine Erklärung für das, ne?
Der Film bietet natürlich durch diese ganzen Ungereimtheiten eben Raum, das Ganze zu diskutieren und zu reflektieren. Und der Film ist eben, was wahrscheinlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer nach Sehen des Films nicht verstanden haben, keine positivistische Ereignisgeschichte, die vom einen zum anderen Punkt mit erklärbaren, mit manifesten Motiven und Beweggründen und Ergebnissen endet, sondern High Tension zeigt natürlich auch, dass Film Kunst ist, dass Film eigenwillig ist, dass Film auch Fantasie ist, dass Film Traum ist, auch wenn es letztendlich ja ein sexualisierter Gewalttraum ist. Mhm. Und insofern finde ich dieses Rekurrieren auf dieses Traumhafte, dieses Traumartige gar nicht so verkehrt. Aber da müsste man jetzt in ja Freud, Lacan und so weiter und so fort etwas bewanderter sein. Dann könnte man vielleicht sogar auch das nochmal in eine wirklich manifeste Bahn bringen.
Mhm. Ja.
Interessant ist es allemal. Ja, also dann wird es auch schon wieder, auch wenn ich das Alexandre Aja jetzt, ich möchte jetzt nicht vorlaut sein, aber gar nicht mal zutraue, wird es dann auch wiederum schwer philosophisch oder geht es dann in fast schon, wie wir es schon gesagt haben, eine psychologische Richtung, dieses Spiel von Liebe und Gewalt ist ja auch ein Motiv, das, ja, also wie gesagt, Eros, also das gab es ja schon letztlich im frühen Griechenland, diese höchste Form der Liebe, der Eros und so weiter, dann ist es ja auch, ich weiß, zumindest in der europäischen Geschichte sehr verwachsen, beispielsweise im Stierkampf. Das ist ja auch ein Spiel der Liebe zwischen Liebe und Tod. Und dieser Stier als dieses Heißblütige muss quasi vom Torero irgendwie gebändigt werden, elegant befangen werden, eingefangen werden und so weiter und so fort. Und man möchte dann diese heißblütige Liebe, die einen auch umbringen kann, dann letztendlich bändigen, das Biest besänftigen und in gemeinsamer Kulmination mit der Liebe enden. Das hat natürlich auch irgendwo was Sadomasochistisches. Also zum einen hat man Freude an der Gewalt anderer, zum einen hat man aber auch Freude, diese Gewalt als passiver Zuschauer oder als passiver Teilnehmer auch zu empfinden. Also wir Menschen sind ja auch komplett ambivalent, indem wir Gewalt an anderen, ja schon, also es steckt ureigen in uns drin, Gewalt an anderen vielleicht interessant, schön finden, aber auch Gewalt an uns selbst, natürlich auch in einem gewissen Maße, das ist bei jedem unterschiedlich, an uns schön finden. Und so pendelt dieser Film auch zwischen der Gewalt an einem selbst, der Zuschauer ist den Qualen ausgesetzt, aber der Zuschauer erzeugt natürlich durch sein voyeuristisches Zusehen und bejaht natürlich wiederum auch Qualen und ist da gerade in diesem Film in zweierlei Position durch eine Figur, durch Marie, sowohl Killer als auch Opfer. Und dieses Motiv der Liebe spielt er natürlich immer mit und ja, ist wahrscheinlich auch die tragende Kraft eben für den Horror. Ähnlich wie bei Inside, das Liebe zum Kind, der Mütterstreit, ist es hier nicht die Liebe zum Kind, sondern die Liebe zum sogar gleichen Geschlecht, was er dann auch nochmal, dieser homoerotische Einschlag, was er dann nochmal ein etwas neuzeitlicherer Einschlag ist, wobei es ja auch schon von griechischen Dichtern wie zum Beispiel Philostratos Gedichte gab, die homoerotisch waren, wo Briefverkehr zwischen Jungs bestand, das war ja also im alten Griechenland sehr legitimiert, die Liebe zwischen Männern, wird dann hier auch nochmal aufgegriffen, aber eben die Liebe zwischen Frauen. Was ja dann vielleicht auch wiederum nochmal ein Schritt in die Moderne ist, dass das nicht nur zwischen Männern geht, diese Eros-Beziehung, sondern auch eben zwischen Frauen. Und das Ganze haben eben die Franzosen, es passt ja auch irgendwie, die Franzosen und die Liebe, das ist ja auch irgendwie so ein Vorurteil. Und ja, das Ganze ergibt dann schon so ein schlüssiges Gesamtbild, über das man im Einzelnen diskutieren kann. Also dieses Große und Ganze, dieses Motiv, Gewalt, Liebe, vielleicht auch Angst und Begierde, das passt alles unglaublich gut hinein und ordnet sich auch die New French Extremism oder begründet vielleicht sogar auch die Motive des New French Extremism, wobei es ja auch Filme gibt wie Der letzte Tango in Paris und so weiter, die jetzt viel älter sind, die auch ähnliche Motive aufgreifen, wie Vergewaltigung, irreversibel und so weiter und so fort. Das Ganze findet aber New French Extremism nochmal in Form der Affirmation, die nochmal anstößiger, vielleicht nochmal beredenswerter ist in ihrer Rezeption und Legitimierung letztlich sowas zugegebenermaßen unbefleckt, frei und unschuldig gucken zu dürfen und zu können. Da ist der New French Extremism, denke ich mal, eher Vorreiter als jetzt vielleicht, wie gesagt, Der letzte Tango in Paris oder vielleicht auch in Deliverance von John Boorman, wo auch ein Mann ja geschändet wird. Da hielt man sich vielleicht noch bereitwilliger die Hand vor den Mund und hat sich gedacht, oh, 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 was ist das denn Schlimmes, als es im New French Extremism, wo das wirklich auf die Spitze getrieben wird, karikiert wird und ja, so in den Fokus gestellt wird, dass man gar nicht anders kann, als genau über solche Momente zu reden.
Ja, finde ich sehr spannend. Also gerade die Ausführungen zu Liebe und Gewalt oder dieses Zusammenspiel zwischen einer posierenden Liebe und der Gewalt, was so auf einer rezeptionsästhetischen Ebene vor allem sehr interessant ist. Ne? Das ist ja auch interessant, wenn man das dann nochmal wirklich auf die Handlung des Films bezieht und dann so ein bisschen metareflexiv begreift, dass das ja auch so ein Erlebnis ist, was Marie auch durchmacht. Ne? Also zum einen diese Geißelung und das Erleben von Gewalt durch die Augen des Killers, der sie ja selbst ist dann irgendwie, ne? Und zum anderen aber auch dieses selbst gepeinigt werden, ne? Dieses selbst im dreckigen Shirt dann blutverschmiert durch den Wald und durch den Schlamm zu laufen und verzweifelt ihre Freundin, die sie liebt, wieder zu gewinnen. Das ist ja auch eine Form von Selbstgeißelung, die dann auch bei ihr dann eben stattfindet, ne? Und das ist ja was man auch auf diese beiden Lesarten irgendwie beziehen kann, ne? Also, dass sie auch sich selbst nicht verschont von der Gewalt sozusagen, ne? Sondern, dass diese Selbstgeißelung ja dann auch ein Punkt ist, ne? Und natürlich auch ein Punkt von Selbstgeißelung, dass es dann nicht aufgeht im Endeffekt.
Ja, ne? Also, vielleicht erlebt Marie ja auch in diesem Moment am Ende des Films eine Art Martyrium, indem sie die Erkenntnis gewinnt, wahrscheinlich nie Alex erreichen zu können.
Ja, das weiße Licht, was einsetzen müsste, dann genau, damit wir beim Martyr werden. Genau. Ja, fand ich sehr, sehr spannend auch nochmal. Ich wollte jetzt schon sagen zum Ende, aber ich weiß gar nicht, ob du noch was hast. Hast du noch was du besprechen möchtest? Ich bin nämlich durch.
Wir sind eigentlich auf alles so weit eingegangen. Ich fand wirklich sehr gut, dass wir nochmal so genau und dezidiert über die New French Extremism gesprochen haben. Denn den darf man, wenn man High Tension sieht und verstehen und auch als ja Kind seiner Zeit verstehen möchte, darf man das Ganze nicht außer Acht lassen. Denn der New French Extremism leitet dann eben weiter in die 60er, 70er und 80er des Horrorfilms, die für das Genre eine sehr, sehr prägende Zeit waren. Ja. Und in der Motive und wie gesagt Ikonografien geschaffen werden, die bis heute kopiert werden oder eben Topen bieten, die immer wieder neu verarbeitet werden und immer wieder neu reflektiert und auch bewertet werden, da sich ja natürlich auch unsere Gesellschaft dynamisch verändert. Da kann man an diesem Film immer wieder neue Motive Farbgebung, Kontraste herausfinden, die einen immer wieder aufs Neue zu Erkenntnissen führen können.
Ja. Wie gesagt, ich finde es sehr spannend, dass man diese Horrorfilme gerade in den 70ern und 80ern eben hat und diese Vorbilder eben vom New French Extremism aufgegriffen werden. Ne? Also wir haben jetzt hier schon so ein bisschen über Halloween und Psycho gesprochen. Ganz, ganz klar Texas Chainsaw Massacre haben wir in Frontier. Ne? Und dass dann aber wiederum diese neue Ästhetik dazu führt, dass auf einmal diese ganzen Filme geremaked werden, ne? Oder neu aufgelegt werden nochmal. Ne? Das ist spannend, dass sie so eine Vorlage gegeben haben für diese Denke, wie kann man diese Klassiker eigentlich nochmal in einem neuen Gewand unter den heutigen, neu geschaffenen Sehvoraussetzungen, wenn man so möchte, dann nochmal neu schaffen, im Endeffekt. Mit der Ästhetik, die eben im New French Extremism so ein bisschen vorgegeben wurde, genau. Also von meiner Seite aus, ich wäre dann durch.
Sehr schön. Ich bin super zufrieden. Ich bin auch durch.
Ja. Hat mich gefreut. Ich bin auch zufrieden. War eine schöne Folge, fand ich. Wird aber nicht unsere letzte Folge sein. Diesmal lassen wir uns keine 3 Monate Zeit. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, glaube ich. Oder? Vorletzten Mal. aber wir versuchen es wie immer ein bisschen schneller zu schaffen. Genau. Und beim nächsten Mal sprechen wir nicht über einen Film. Oder über einen einzelnen Film zumindest. Sondern wir werden etwas anderes besprechen. Wir haben auch dazu einen Anlass. Denn uns gibt es ja jetzt mittlerweile schon 3 Jahre, seit Februar ungefähr. Also wir sind schon ein bisschen spät dran, kann man sagen, mit der Geburtstagsfeier. Aber wir werden trotzdem eine kleine Spezialfolge machen. Und zwar werden wir zum einen so ein bisschen reflektieren, wie haben wir uns eigentlich in der Zeit entwickelt? Wie hat sich unser Blick auf Filme verändert, geschärft, unter Voraussetzungen, unter den neuen Seheindrücken, die wir in den 3 Jahren gewonnen haben, auch nochmal verändert? Und wir wollen auch noch so ein anderes Thema besprechen, denn wir als Filmkritiker haben uns ja hoffentlich in einer gewissen Weise weiterentwickelt und haben uns verändert und unser Blick hat sich verändert. Und die restliche Filmkritik gibt es ja auch noch. Und das war mein großer Wunsch, wollte mal so ein bisschen über gegenwärtige, es sind ja mittlerweile keine Entwicklungen mehr, sondern Zustände sprechen. Mhm. Oder es sind Zustände, genau. Dass man ja relativ häufig so große Plattformen wie IMDb, Letterboxd und so weiter hat, die sehr, sehr stark auf eine subjektive Bewertung des Einzelnen setzen und eben, dass man diese Quantifizierung von Filmqualität hat, also diese Bewertung auf Skalen von 1 bis 100, 1 bis 10, 1 bis 5 und so weiter und so fort. Und ich wollte mal vor diesem Hintergrund fragen, passt das eigentlich mit dem zusammen, wie ich Filme noch sehe, wie wir vielleicht auch beide Filme sehen? Kann man das irgendwie zusammendenken? Und geht das eigentlich zusammen mit der Art und Weise, wie wir vielleicht auch Filme besprechen inzwischen? Mhm. Oder wie wir auch, glaube ich, auch beeinflusst sind von gewissen anderen Podcasts, Formaten, Texten und so weiter, die sich auf eine andere Art und Weise, auf eine komplexere Art und Weise mit Filmen auseinandersetzen, als einfach so ein Label dran zu klatschen. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht bewerten oder sowas, weil es geht ja auch beides in einer gewissen Weise. Und kann man ja sagen, wir wurden ja auch sozialisiert mit, oder jetzt in den letzten Jahren vor allem so mit vielleicht sowas wie die Filmanalyse, Projektionen, Kinogespräche, andere Filmpodcasts, wie der großartige Katz-Podcast auch. Viele Grüße, falls irgendjemand sich das anhört von denen. Genau. Und wie kann man das zusammendenken und wie hat sich Filmkritik oder wie ist der Stand der Filmkritik auch im Kontext mit unseren Gesprächen vielleicht? Mhm. Das fände ich ein schönes Thema für eine Jubiläumsfolge, aber wir werden natürlich auch über ganz, ganz viele andere Sachen dann noch sprechen. Seid gespannt!
Genau, freue ich mich drauf, mal so eine kleine Metadiskussion zum Thema der Filmrezeption. Seid gespannt, wir werden uns in Bälde wieder bei euch melden. Ansonsten habe ich nichts weiter zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute, gehabt euch wohl, bis bald.
Genau, bis bald und frohe Ostern, falls es bis dahin nichts wird. Ciao.